Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bayer und ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Hallo, buonasera, liebe Tifosi, hallo Sascha.
Buonasera, lieber René, zum unserem Finale der dreiteiligen Serie, die Top 30.
Vierteilig.
Vierteilig. Wir haben ja
kurz
umdisponiert haben ja aus den Top 30 eine vierteilige Serie gemacht mit 33 Spielern, oder waren es 32? Ne, 33 waren es.
33, ja. Weil dreimal auf selbe Position besitzt, genau.
Genau, wo wir noch den einen oder anderen Protagonisten dazwischen geschoben haben, weil die uns vorher so ein bisschen durch die Lappen gegangen sind. Und auch bei den Top 5, liebe Tifosi, werdet ihr heute die Top 6 Leute kennenlernen, die wir euch präsentieren. Aber genau. Dazu mehr gleich. Vorher wollen wir euch noch um eine kleine Sache bitten, René. Und zwar ging es ja um die Bewertung bei iTunes, hast du gemeint, ne?
Ja, oder bei allen Podcatchern, wo ihr uns abonniert habt. Ihr könnt uns ja auf verschiedensten Podcatchern abonnieren und dort dann hören, ob es jetzt Audio Now ist zum Beispiel oder iTunes oder RSS und wie die Dinger alle heißen.
Ja.
Und vor allem auf iTunes gibt es eine Bewertung, auch auf allen anderen, glaube ich auch, und da wäre es ziemlich cool, wenn uns die Follower gerne auch 5 Sterne da lassen, ein bisschen was dazu schreiben, ein bisschen Feedback. Das macht sich immer gut und wir würden uns mega freuen. Und das wäre cool, wenn sich da vielleicht der ein oder andere mal 2 Minuten Zeit nimmt und ein bisschen was drunter verfasst vielleicht.
Genau, da wären wir euch sehr dankbar für, wenn ihr das für uns machen würdet. Und dann würde ich sagen, René, wollen wir gar nicht lange drum herum reden. Nur der kleine Hinweis noch, wenn ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst, könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Auf unserem Instagram-Kanal findet ihr eine kurze Anleitung, sind nur 2-3 Klicks. Und so könnt ihr die Zukunft dieses Podcasts sichern und auch dafür wären wir beide, René, sehr dankbar. Und dann wollen wir ja auch schon durchstarten. Letzte Woche haben wir euch die Top 10 bis 6 vorgestellt und heute kommen die ersten 5 Plätze, beziehungsweise 6. oder
wie auch immer.
Ja, genau. Und die halt nur doppelt belegt sind, sagen wir es so. Und liebe Tifosi, wir wollen jetzt mal schnurstracks anfangen mit Platz 5. Und wir kommen nun zu einem Mann, der folgendes Zitat von sich gab einst: Wenn die Deutschen gut spielen, dann werden sie Weltmeister, und wenn sie schlecht spielen, dann kommen sie ins Finale. So, und ich denke mal, der eine oder andere weiß dann schon, um wen es hier geht, aber ich denke auch viele nicht. Und daher wollen wir die Katze aus dem Sack lassen. Platz 5. Geht bei uns an einen der besten Fußballer der 80er Jahre im Dress von Juventus Turin. Und der Name dieses erfolgreichen Spielmachers ist Michel Platini, den die meisten ja eigentlich von seinem Amt als, was hat er gemacht, FIFA-Vorsitzender?
UEFA-Präsident war er.
Ah ja, UEFA-Präsident, genau. Da müsstet ihr den ja eigentlich kennen. Und Juventini sowieso aus den 80er Jahren und eigentlich auch die jüngeren Juventini sollten zumindest den Namen
mal davon gehört haben.
Genau, und zumindest mal davon gehört haben, ne?
Ja, bei meisten ist er wahrscheinlich, wie du es gerade angesprochen hast, eher negativ in Erinnerung. Da machen wir zuerst das Negative und dann das Positive, weil...
Also du willst direkt reinscheißen, ja.
2007 war er UEFA-Präsident bis 2015 und da ist er dann... Gemeinsam mit Sepp Blatter, der ja FIFA-Präsident zu derselben Zeit war, dort für 8 Jahre gesperrt worden, wegen Korruption.
Ja.
Dann ist es zwar reduziert worden auf 6 Jahre nach Einspruch und dann nochmal auf 4 Jahre, aber er hat dann auch sein Amt zurückgelegt und mittlerweile trägt er da kein, Amt mehr über bei der UEFA oder ist er dann auch nicht mehr zu FIFA gewechselt. Ich glaube, er hat mal an ein Comeback gedacht, aber das war vielleicht das einigen. Oft hatten Michel Platini nur so im Gedächtnis und jetzt wollen wir uns über den überragenden Fußballer kümmern, der er absolut war. Also
Ja.
das ist ja nicht nur unser beider Idee, sondern auch, ich habe gelesen, 1999 wählte ihn ja die International Federation of Football History and Statistics in die 10 besten Weltfußballer des Jahrhunderts. Und zwar
Ja.
ist Michel Platini da bei dieser Wahl auf Platz 7 gelandet. Das heißt, er ist weltweit der, soll er da laut dieser Statistik der siebtplatzierte Spieler sein, also der siebtbeste Spieler in der Geschichte des Fußballs im letzten Jahrhundert. Also da ist er ja bei uns, glaube ich, auch dann ganz gut aufgehoben in den Top 5. Ja, Michel Platini, eine absolute Legende und einer der besten, die jemals gelebt haben.
Ja, absolut. Also er war in den 80er Jahren, galt er als einer der besten Fußballer weltweit und wurde ja auch da dreimal zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Ne? Er hat ja 83, 84 und 85, also dreimal in Folge, diesen Preis eingeheimst. Und
Den
ja,
Ballon d'Or, weil es ja damals war
genau.
der Ballon d'Or nur für Europäer, genau, und durch das war es gleich auch Ballon d'Or-Sieger, es war damals, zur damaligen Zeit, Fußball-Europa des Jahres, genau.
Genau, und er wird halt heute auch noch in einem Atemzug mit Raimo. Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ja. Ich weiß nicht, wie dieser Name ausgesprochen wird. Ich sage jetzt einfach mal Raimond Kopa, und wenn ich es falsch gesagt habe, ey Leute, ich bin kein Franzose, ich habe Latein als zweite Fremdsprache gewählt, daher kenne ich mich nicht gut aus.
Okopa, Okopa, ich weiß es
Raimond,
nicht.
vielleicht Raimond
Okopa,
Kopa oder so, ne? Er wird auf jeden
Ramon
Fall.
Kopa, Michel Platini und Zinedine Zidane. Also die drei,
Genau.
wenn wir die zusammenfassen, sind die drei besten
Genau.
französischen Fußballer, die es jemals gegeben hat. Ja, genau.
Genau. Die Frankreich hervorgebracht hat. Und ich denke mal, international hat er jetzt im Gegensatz zu Zidane jetzt nicht den Weltmeistertitel feiern können, aber zumindest schaffte er es, 1984 Europameister zu werden. Mit
Genau.
den Franzosen. Dann wurde er 82 WM-Vierter. Das war ja in Spanien, ne? Und WM-Dritter 86 in Mexiko. Also er war auf jeden Fall die Integrationsfigur in der französischen Nationalmannschaft und auch bei Juventus Turin der absolute Boss auf dem Platz. Ja, also
Genau.
er war da dieses absolute Kreativpaket, über den eigentlich fast jeden Angriff lief, weil ja damals war es ja noch nicht so taktisch, ne? Da war es ja noch so, spiel den Ball zu Platini und der macht dann den Rest. Und ich weiß nicht, ob du das ein oder andere Video von dem angeschaut hast.
Ja, Wahnsinn. Ich hab's.
Alter,
Ja.
ey, der hat ja schon echt einen heftigen Distanzschuss gehabt. Der hat die Freistöße reingezimmert wie nix.
Wie
Der hat auch.
Elfmeter. Ja, das war
Ja!
auch eine seiner Spezialitäten. Er war, habe ich
Ja.
auch recherchiert, einer der ersten wirklichen Freistoßspezialisten. Also das war jetzt
Ja.
damals noch nicht so, dass du so Leute wie Pirlo oder Messi oder sonst irgendwas, die was wirklich rein auf Freistöße auch spezialisiert
Ja.
waren. Und Michel Platini war einer der ersten, bei denen quasi ein Freistoß um den 16er mehr oder weniger ein Elfmeter war. Also unfassbar geile Freistoß. Der Tormann hat sich ja teilweise nicht mal mehr bewegt.
Ja, absolut. Und teilweise aus dem Stand heraus, so kriegt er am 16er den Ball, er steht. Und holt ganz kurz aus und dann zimmert der, kommt da wirklich so ein Kanonenrohr in den rechten Winkel und denkst dir, Alter, wo kam denn jetzt die Granate daher? Also Platini hat da echt eine hervorragende Spieltechnik gehabt, er war sehr spielintelligent, sehr kreativ, er war auch kopfballstark, ja, also das sieht man ihm ja nicht an, er ist jetzt nicht der großgewachsene Mittelstürmer, aber er hat ein sehr, sehr gutes Timing auch beim Kopfball gab, wie er hochgegangen ist, sehr platziert in die Ecken geköpft und ja, war eigentlich an sich ein sehr kompletter Spielmacher. Und damit ihr auch seht, wie torgefährlich der war, er ist viermal Torschützenkönig geworden in den 80ern. Ja? Und
Wahnsinn.
das war in der Serie A, 84, in der Saison 84, 85. Da hat er 18 Tore erzielt, dann hat er 83, 84 hat er 20 Tore erzielt. 82, 83, 16 Tore und er ist bei der Europameisterschaft 84 mit 9 Toren, was bis heute Rekord ist, ist er ebenfalls Torschützenkönig geworden. Er war ja kein Stürmer, das muss man dabei sagen. Ja, er war ein offensiver Mittelfeldspieler, ne? Ja.
Ja, deshalb also so, dass dreimal Torschützenkönig in der italienischen Liga und wer also derzeit auch in Italien gespielt hat, also wow, ja. Und da wirst du als offensiver Mittelfeldspieler dreimal Torschützenkönig. Ja. Das alleine zeigt schon von der überragenden Qualität. Also Michel Platini hat aber zu Beginn bei Juventus einen etwas schwierigen Stand. Also er fand nicht gleich rein, hat er da selber mal gesagt, der Druck von den Medien war extrem groß, denn er hat zur damaligen Zeit ein sehr, sehr großes Gehalt bezogen.
Ja.
Und war auch ein sehr teurer Spieler. Ich habe eine englischsprachige Seite gefunden, die sich das angetan hat, dass sie quasi die Umsätze der Vereine mit Inflation und alles so zusammengepackt haben und habe von fast jedem Spieler in den Top 5 anhand dieser Seite errechnen können, wie viel die Spieler heute wert wären quasi.
Ah, geil.
Und Michel Platini ist 1982 für 3,5 Millionen Euro gewechselt. Oder das ist nicht so tragisch. Ja. Und diese Seite hat berechnet, dass das heute 335 Millionen Euro entsprechen würde.
Wie viel?
335 Millionen Euro würde die Transfersumme betragen. Alter. Und aufgrund dessen war halt der Druck auf ihn auch sehr, sehr groß. Auch bei den Mitspielern war da ein bisschen so der Eifersuch da, weil er halt deutlich mehr Gehalt bezogen hat, teilweise das Zehnfache. Aber ja, er fand dann doch nach gutem halben Jahr sehr gut rein und ja, seine, wie du es gerade gesagt hast, seine individuellen Titel, die er erreicht hat und auch mit Juventus. Also er war auch italienischer Pokalsieger 83 zweimal Meister geworden. Er hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen 84. Er ist Champions League Sieger geworden 85. Also Europapokal der Landesmeister, Weltpokalsieger, europäischer Superpokal. Also das heißt, die individuellen Titel mit Torschützenkönig, Europas Fußballer des Jahres, also das ist ohnehin einzigartig, was er geschafft hat. Was mir besonders begeistert hat und live habe ich natürlich auch nie erleben können, aber doch das ein oder andere Spiel mal gesehen von früher und auch Highlights. Also da waren auch Dinge dabei, wo er mit der Ferse über Kopf, wie Ibrahimovic da bei der EM damals, als er gegen die Italiener das Tor gemacht hat. Also solche Dinger waren bei Platini auch zwei, dreimal dabei, wo er da zwei Gegenspieler überhoben hat und dann Volley vom 16er mit linken Vollspann abgezogen. Also das Wahnsinn, also das war einfach ein Spieler für unglaubliche magische Momente. Und ich habe auch gelesen, er war eigentlich der Inbegriff des Maestros der französischen Fußballkultur. Also, und er war eben, wie du es angesprochen hast, Zidane hat auch einmal gesagt, er wird niemals so ein Menschenführer werden, wie es Platini war. Das war vielleicht das, was ein Zidane vielleicht nicht ganz gehabt hat. Das war Platini auch noch zusätzlich der richtige Leader. Also unglaublich, unglaublicher Spieler. Und ich glaube, wir starten da extrem mächtig in die Top 5 rein mit Michel Platini.
Absolut. Ja gut, bei Zidane muss man halt sagen, er war halt nicht so extrovertiert wie Platini. Er war halt eher so der introvertierte, stille Leader, sagt man ja, ne? Ich würde sagen, Baresi war ja auch so einer. Der war jetzt der hat nicht viel gesprochen, sondern er hat mit seiner Leistung geführt. Und ich glaube,
man
Zidane und Platini schon unterscheiden. Ne?
Vielleicht werden wir uns über Zidane auch noch unterhalten. Also ich weiß es noch nicht, aber könnte sein.
Ich glaube nicht, dass wir uns über den unterhalten sollten.
Heute noch, ich weiß auch. Vielleicht, nein. Vielleicht machen wir noch eine fünfte Serie oder so.
Genau, genau. Nee, aber zurück zu Platini zu kommen. Er hatte sicherlich bei Juve seine beste Zeit. Er hat auch insgesamt 5 Jahre für die alte Dame gespielt. Damit ihr euch einfach mal statistisch vorstellen könnt, was der abgerissen hat bei Juve. Und ich finde es so traurig, René, dass wir keine Statistik von seinen Vorlagen auch noch haben, weil ich glaube, da würde jeder Tifoso vom Stuhl kippen. Platini hatte als Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, in 223 Spielen für die Bianconeri 108 Tore erzielt. Und da sind jetzt noch keine Vorlagen oder sowas mit drin. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tore der vorbereitet hat. Ich glaube, da wären wir auf so einen kranken Wert gekommen, dass der eigentlich fast in jedem Spiel irgendeine spielentscheidende Situation direkt herbeigeführt hätte, ne?
Ja, ich finde extrem schade, dass bei den alten Spielern, wir haben es auch letztens gesagt, bei Meazza und bei Riva und bei wen es nicht allen war, wo
Ja.
leider die Assists leider dort damals noch nicht so aufgezeichnet worden sind. Also es wäre sehr interessant gewesen, ja. Weil er auch ein sehr spielintelligenter Spieler war, Platini, und immer gutes Auge hatte für die Mitspieler, ja. Aber ist halt so. Aber allein seine Tore sind schon überragend.
Ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen, René, damit wir die fünf. Oh, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur ersten Pause.
Okay.
Also dann sind die 15 Minuten rum. Wie machen wir es jetzt am besten?
Dann machen wir jetzt eine Pause und dann machen wir den Doppelpack und dann
Ja,
noch
willst du die
einen.
Pausen so ver. Ja, willst du es machen, ja?
Mama.
Okay.
Weil ich glaube, sonst kommen wir wieder weit drüber.
Ja. Okay, dann machen wir es so. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk.
Wir hatten gerade ein bisschen Spaß in der Pause, also gönnt uns die kurze Auszeit.
Der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast.de. Ich spring's mal vorm halber zu Ende.
Ja,
Wir hatten eine
genau,
wirklich
sehr
sehr
gut.
lustige Pause, liebe Tifosi. Deswegen kommen wir da etwas ja, wie zwei Narren wieder zurück. Aber hat auf jeden Fall gut getan, René. Dann lass uns mal mit Platz 4-4 weitermachen. Und ja, da haben wir uns für unsere Namensvettern entschieden,
So
nicht für
ist es.
unsere, aber für zwei
Nein.
Namensvettern haben wir uns entschieden, die wir tatsächlich auch vom Rang her ja, auf derselben Position oder auf derselben Platzierung eingeordnet haben. Und ja, wir fangen an, würde ich sagen, mit, ja, mit den beiden Ronaldos. Und ja, der eine ist CR7 und der andere Il Fenomeno oder wie René ihn liebevoll nennt, den fetten Ronaldo.
Genau, so ist es.
Was wir auch momentan nicht abstreiten können, wenn wir uns die derzeitige Verfassung von ihm anschauen.
Ja.
Aber bevor wir zum fetten Ronaldo wechseln, fangen wir erstmal mit dem an, der quasi seine Muskulatur quasi gezüchtet hat und momentan für den italienischen Rekordmeister spielt. Und ich bin ganz ehrlich, liebe Tifosi, ich habe mit René, wir haben sehr viel miteinander diskutiert, ob wir Cristiano Ronaldo überhaupt reinholen sollen. Weil, klar, er ist mit Sicherheit einer der besten Fußballer, die es in der Geschichte des Fußballs überhaupt gab.
Ja,
Ja,
ohne
da sind wir
Zweifel.
uns absolut einig, aber wir haben uns halt gefragt, wie schwer gewichten wir auch die Zeit in der Serie A, ne? Weil Ronaldo ja eigentlich seine Glanzzeit vor der Serie A hatte, ne? Und die ganzen Weltfußballer-Trophäen hat er jetzt vor der Serie A abkassiert. Seitdem er bei Juve ist, hat er zum Beispiel nicht mehr den Weltfußballer Pokal gewonnen, ne?
Ja.
So, und er ist de facto halt bisher auch erst seit 1,5 Jahren bei Juve.
Eben.
Und daher haben wir uns schwer getan, ob wir ihn überhaupt reinnehmen und wo wir ihn platzieren. Und ja, wenn man sich jetzt mal trotz alledem die Statistiken anschaut, ja, dann hat er bei Juve bisher trotz alledem heftig abgeliefert, ja. Er hat. Ich meine, ihn großartig zu beschreiben brauchen wir nicht, weil er einer der wenigen Fußballer ist, die in unserer Rangliste noch der noch aktiv ist und den jeder von euch kennt und Woche für Woche gesehen hat. Jeder weiß, was der Kerl drauf hat. Daher müssen wir nicht noch großartig aufs Spielerprofil eingehen. Aber
Ja.
ja, wenn man sich dann mal seine Statistiken anschaut, 75 Spiele für Juve, 53 Tore, 14 Vorlagen, ist halt einfach auch eine echt kranke Statistik, René.
Ja, absolut. Also, wir haben sie ihm richtig schwer getan. Und warum ist er nicht auf Platz 1? Da war ihm dann die Abstriche dann halt Deswegen, weil wir halt gesagt haben, er ist eben noch nicht so lange in der Serie A und durch das müssen wir das halt ein bisschen ranken und kommt halt etwas nach hinten. Aber wenn wir jetzt CR7 reinholen, können wir ihn nicht auf Platz 20 oder so nehmen, sondern dann muss er schon vorne dabei sein. Und das war eben so ein bisschen ein Hin und Her. Und wir
Ja,
haben uns dann
war.
trotzdem entschieden, denn Ronaldo ist trotzdem eigentlich am Peak seiner Karriere nach den ganzen Champions League Triumph und so, hat er sich eigentlich dazu entschlossen, in die Serie A zu kommen, hat
Ja.
einen mega Hype ausgelöst in der Serie A, einen mega Boost und ja, ich meine, seine Statistiken sind überragend. Wir haben auch eben auch von anderen Spielern, die in anderen Ländern dann zuvor waren oder danach auch immer wieder mit einfließen lassen. Aber wenn
Ja.
man jetzt sieht, bei Ronaldo zum Beispiel, für Portugal jetzt nur hat er in 164 Spielen 99 Tore gemacht oder zuvor bei Real in 438 Spielen 450 Tore und 131 Assists. Das ist
Ja,
einfach.
das
Der Typ ist
unmenschlich.
einfach abartig. Er ist ein, das
Ja.
ist einfach eine abartige Monster-Hybridmaschine.
Ja.
Er hat auch 126 Kopfballtore in seiner Karriere gemacht. Manche
Ja.
Stürmer oder viele erreichen diesen Wert mit allen Körperteilen nicht. Ronaldo hat es alleine nur mit der Birne erledigt. Ja, er ist auch der
Ja.
erste Fußballer scheinbar, der die Milliardengrenze durchbricht, also die Euro-Milliardengrenze, und laut Forbes soll er die heuer knacken auch. Trotz Gehaltsabstrichen, die momentan anstehen,
Ja.
wird er der erste Fußballer, der Milliardär wird. Christian Vieri hat einmal über ihn gesagt, er ist eine Kriegsmaschine. Er kann
Ja.
bis 40 spielen und wie wir in Italien so schön sagen, selbst mit einer Zigarre zwischen den Lippen würde er immer noch zaubern. Also er hat
Ja.
gesagt, seine Physis ist wie gemalt und das ist ja tatsächlich so. Also der Typ, selbst wenn er nicht in seine Posefotos ist, sondern irgendwo am Strand oder sonst irgendwas, man, das ist ja Wahnsinn, in welcher Verfassung das der Typ einfach ist. Und eben auch mit 35, also ich glaube, das hat es noch selten gegeben. Oder
Ja,
auch sein aktueller Teamkollege jetzt zum Beispiel, Aaron Ramsey oder auch viele andere, die schwärmen einfach in höchsten Tönen einfach von ihm. Und er macht dann alle Mitspieler auch besser. Das haben wir auch vor der Saison und so schon mal angesprochen gehabt. Und Ramsey sagt auch zum Beispiel, nachdem ich ihn beim ersten Training gesehen habe, bin ich in die Kantine gegangen und er hat mich dort gefragt, ob ich mich neben ihm setzen soll oder will. Wir haben uns lange unterhalten und das hat mich beeindruckt, weil sich alles so entspannt angefühlt hat. Cristiano ist nicht nur ein unfassbarer Spieler, sondern ein sehr, sehr guter Mensch. Einer der besten Fußballer in der Fußballgeschichte. Er liebt seine Teamkollegen und gibt immer Gas auch auf den Trainingsplatz. Also
Ja,
ich glaube.
das stimmt. Das hat Özil übrigens auch gesagt. Er hat sich damals auch sehr, sehr positiv über Ronaldo geäußert, der ihn auch sehr herzlich empfangen hat in der Mannschaft damals bei Real Madrid. Und er hat eigentlich auch nur Positives erzählt. Also Ronaldo spaltet ja immer die Fanlager, ne? Ich gebe ja auch zu, dass mir manchmal sein Ego etwas zu groß ist. Ich tue mir das schwer. Wie soll ich sagen, da Sympathien für zu entwickeln, wenn jemand ein zu großes Ego hat. Aber jeder Mensch hat auch immer zwei Seiten und Ronaldo scheint wirklich eine Seite an sich zu haben, die sehr, sehr liebenswert ist, ne? Dass er auch viel gemeinnützige Sachen macht, spendet und ja, mein Gott, das ist dann halt seine verspielte Art und Weise und was man ihm definitiv nicht nehmen kann, ist seine Professionalität, die beispielsweise beim fetten Ronaldo, ja, oder er heißt ja auch Ronaldo Luis Nazario de Lima, also Il Fenomeno, da ist halt die Sache, ne, wenn du dir einfach anschaust, welche Mentalität der portugiesische Ronaldo mitbringt, sei es jetzt gegenüber auch anderer Legenden, die wir gesehen haben, die wirklich sehr, sehr krass waren. Maradona beispielsweise war ja auch, wie soll ich sagen, der hatte auch immer seine Mentalitätsprobleme, wo der dann lieber Party machen gegangen ist, ja. Oder ein Balotelli, der mit einem Talent gesegnet ist. Und Ronaldo hat einfach eine so vorbildliche Mentalität, die seinesgleichen einfach sucht, ne? Und von daher muss man, denke ich mal, ist es einfach legitim, dass wir ihn auch so weit vorne gerankt haben, weil ich glaube, René, wenn der jetzt noch 2, 3 Jahre bei Juve spielen würde und da würde jetzt noch mal ein Scudetto dazukommen und vielleicht auch sogar mal die Champions League, ja,
Genau.
dann wird da sowieso keiner mehr rumkritisieren,
Drüber
denke ich
dies,
mal.
na, ganz
Ne?
klar. Also für uns war es halt in der jetzigen Situation nicht so leicht. Also,
Genau.
aber wir haben uns gedacht, wenn man in 5 Jahren Vielleicht ein ähnliches, weiß nicht, eine ähnliche Podcast-Serie nochmal drehen, wäre CR7 wahrscheinlich ohnehin dabei gewesen. Er hat auch heuer theoretisch, weiß man nicht, wie die Saison, auch vermutlich wird sie nicht weitergehen, ich weiß es nicht, aber noch die Chance gehabt, die Champions League zu gewinnen. Er ist erst ein Jahr da und auch voriges Jahr haben sie eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Ja, also CR7 braucht man nicht mehr sagen, fünfmaliger Weltfußballer, ich glaube, das alleine reicht, nur ein einziger Mensch hat mehr als er, das ist Messi mit 6. Und ja, seine Champions League-Titel alleine, er hat schon 5 geholt. Also es ist, wenn
Boah,
ich seine
Wahnsinn.
ganzen Gewinne und so vorlese, da haben wir da
Sitzen
alleine
wir
eine
morgen
Stunde
noch.
vollgepackt.
Ja.
Ja, genau. Also von
Und
dem
den
her denke
kennen
ich.
eben, und den kennen ja auch alle Tifosi. Also das ist wirklich ein Spieler, wo wir nicht noch näher drauf eingehen müssen, weil jeder heutzutage Ronaldo kennt, weiß, was er schon gewonnen hat und da absolut im Bilde ist. Und deswegen
Genau.
könnten wir eigentlich auch schon rüber wechseln auf den brasilianischen Ronaldo. Ja, wie soll ich sagen? Also ich finde, beim portugiesischen Ronaldo ist halt viel, er hat sehr viel trainiert, er hat sehr viel Disziplin und hat sich immer weiter verbessert. Und ich finde, beim brasilianischen Ronaldo war das eher so, dass der einfach Fähigkeiten hatte, die sich kein Mensch so wirklich antrainieren kann. Weil der einfach auch schneller rannte, wie der Ball schnell war. Seine Schüsse waren hart wie Torpedos und seine Instinkte führten ihn immer geradewegs vors Tor. Und ich denke mal, dass er zu seiner Zeit der Idealtypus eines Stürmers war, der einfach nicht zu stoppen war. Ja, so wirklich wie soll ich sagen, wie nennt man das? Büffelherde, so eine Ein-Mann-Büffelherde, was man gerne
Genau.
über Rebic sagt, kann man eigentlich auch über Ronaldo sagen, nur dass der im Gegensatz zu Rebic einfach noch ein viel, viel krasserer Fußballer war, ne? Und das im jungen Alter auch schon.
Ja. Absolut. Wir hören auch zu Ronaldo natürlich unseren Inter-Experten und ich würde sagen, wir starten auch mit den zwei Audios von Björn. Der hat uns ein bisschen was zu Ronaldo recherchiert und da hören wir zuerst mal Björn und dann unterhalten uns wir beide noch. Björn
Alles
Hauer
klar.
von Nero Zurich, Germany.
Yes.
Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Oder wie man auch oft sagt, der echte Ronaldo, der dicke Ronaldo, der brasilianische Ronaldo. Ich glaube, jeder weiß, um welchen Ronaldo es sich hier handelt. Ja, was hat der Junge so alles erreicht? Das würde ein bisschen dauern, wenn ich da jetzt alles aufzählen würde, wo er jemals ausgezeichnet worden ist. Aber ich versuche mal die Hard Facts herauszusuchen. Und zwar Europapokal, der Pokalsieger 97, UEFA-Pokal 98, Weltpokal 2002, Supercup 2002, 2007, Spanische Meisterschaft 2003, 2007, Spanischer Pokal 97, Spanischer Supercup 96, 2003, Niederländischer Pokal 96, Brasilianischer Pokal 93, 2009. Er wurde Weltmeister 1994, ohne gespielt zu haben. Und natürlich auch 2002. Copa America gewann er 1997 und 1999. Confed Cup Sieger 1997 und Olympische Bronzemedaille 1996. Er wurde dreimal Weltfußballer. 96, 97 und 2002. Europas Fußballer des Jahres 97, 2002. Soccerspieler des Jahres 97, 98, 2002. UEFA-Spieler des Jahres 98, UEFA-Stürmer des Jahres 98, italienischer Fußballer des Jahres 98, bester ausländischer Spieler der Serie A 1998, UEFA-Team of the Year 2002. Er ist in den FIFA 100, er wurde Torschützenkönig in den Niederlanden, in Spanien, Europas Torschützenkönig 97, Welttorjäger 97, goldener Schuh bei der Weltmeisterschaft.
So, jetzt mal tief Luft hören, Björn. Jetzt bist du ein bisschen außer Atem. Ja?
War
So,
er
wir hören
jetzt
aber gleich
fertig
nochmal
oder kam
rein.
noch was?
Ja, jetzt kommt noch eine Audio ein bisschen genauer zum Spieler selbst und dann quatschen wir beide nochmal darüber.
Alles klar.
Ja, was gibt es über Ronaldo so alles zu sagen? Ronaldo wurde anfangs auch Ronaldinho genannt. Warum? Denn es gab schon einen Ronaldo im Nationalteam, nämlich Ronaldo Rodriguez de Jesus. Und um die beiden besser zu unterscheiden können, wurde Ronaldo am Anfang Ronaldinho genannt, was nichts anderes heißt als kleiner Ronaldo. Deswegen wurde dann auch dem späteren Ronaldinho das Gaucho hinzugefügt. Ronaldo hat damals einen Vertrag mit Nike unterschrieben, welcher auf Lebenszeit läuft. Hat damals schon 28 Millionen Mark 1998 für diesen Vertrag bekommen. Und man rechnet, dass der Vertrag auf Lebenszeit in mehr als 100 Millionen Euro einbringen wird.
Armes Nike.
Auf die Frage, was Ronaldo mit seinem ersten Geld gemacht hat, antwortet er, er hat es seiner Mutter gegeben, dass sie ihm bitte ein Bett kaufen möge. Denn alle seine Geschwister hatten ein Bett, nur er musste immer auf dem Sofa schlafen. Somit wurde sein erstes Gehalt, damals von Bella Horizonte, in ein Bett investiert. Ronaldo ist aber nicht in gänzlich ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater arbeitet bei einem Telekommunikationsanbieter und als Ronaldo 11 Jahre alt war, haben sich die Eltern getrennt und die Mutter war dann quasi alleinerziehend und dann ist es finanziell ein bisschen eng geworden. Aber es kommt nicht aus den Pfeilers, wie es viele glauben. Ronaldo hat sich im September 2018 51% des spanischen Erstliga-Clubs Real Valladolid gesichert und ist seitdem auch Präsident des Clubs. In diesem Sinne, ich glaube, Ronaldo geht es finanziell sehr gut und ich gebe zurück an euch. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Baba. Danke, Björn. So, der liebe Björn. Oh, Vincenzo Gret.
Ja, Vincenzo Gret ist wieder dazwischen. 15 Minuten ist schon wieder rum. Aber,
ich habe noch was Cooles beizufügen von seiner Mutter, bevor mir das runterfällt, weil der Björn seine Mutter angesprochen hat. Ja. Die hat mal gesagt, sie spielt jede Woche zweimal einen Lottozettel und immer denselben, bis ihr dann nach einigen Jahren bewusst wurde, dass der eigentliche Lottogewinn durch ihren, wie soll ich sagen, also bei ihr im Bauch eigentlich entstanden ist. Ja. Und das ist sie aber dann erst später quasi bewusst geworden, als dann halt die ersten Anfragen kamen, ob ihr Sohn da nicht bei ihnen spielen möchte und wie sie dann auch sah, wie stark das geworden ist oder wie das für ein guter Fußballer das ist, dass eigentlich der Lottogewinn ist eigentlich ihr Sohn.
Geil. Ja, das ist eine coole Anekdote. Ja, aber ich habe auch noch so viel zu Ronaldo recherchiert, deswegen würde ich es jetzt echt schade finden, wenn wir das Ding hier zumachen.
Nee.
Aber wir sind auch gar nicht auf Statistiken oder sowas eingegangen und es gab ja auch echt schwarze Momente in seiner Karriere, auf die wir vielleicht noch ganz kurz eingehen sollten. Beispielsweise, wir haben ja gehört, dass er zweimal Weltmeister geworden ist. Und da war ja diese WM 1998, in der Frankreich gewonnen hat, ne? Und da sahen die Brasilianer sehr alt aus und Ronaldo war damals auch schon verdammt stark, aber der Kerl war ja im Finale ein Schatten seiner selbst und ich weiß nicht, ob die meisten Tifosi das wissen, deswegen wollte ich das mal ansprechen, dass er später durch einen Parlamentsausschuss ermittelt wurde, dass Ronaldo 7 Stunden vor dem Anpfiff im Hotel einen krampfartigen Anfall erlitten hatte und dabei zuckte, röchelte, er hatte Schaum vor dem Mund. Und man sagte, dass das bis heute ungeklärt sei, warum. Und das fand ich sehr, sehr krass zu lesen, dass Mitspieler den fixieren mussten. Ja, der Teamarzt musste dem die Zunge aus dem Hals rausholen. Und dennoch haben die den, du musst dir vorstellen, trotz alledem haben die den aufgestellt. Ja, und 20 Minuten vor Spielbeginn hat der Verbandschef von Brasilien, der hieß Ricardo Teixeira, Druck gemacht, dass der spielen müsse. Allein wegen den Sponsoren, angeblich auch Nike, weil das halt das Markengesicht war. Und Ronaldo, jetzt kommt das, wo ich glaube, dass da Zusammenhänge gibt. Ronaldo wurde halt während des gesamten Turniers komplett fit gespritzt, weil er unheimliche Probleme hatte mit dem Knie. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Sachen, die der da gespritzt bekommen hat, ja, vielleicht, dass das irgendwie eine Nebenwirkung davon war, dass er dann 7 Stunden vor dem Finale so reagiert hat, ne? Und ich finde es einfach krass, wie hart die Mechanismen auch dieses Geschäfts schon in den 90er Jahren waren, dass sie einfach ihr Zirkuspferd in die Manege gestellt haben, obwohl der eigentlich gesundheitlich nicht annähernd in der Lage war, aufzulaufen. Und das hat auch sehr krasse Entrüstung bei seinen Mitspielern ausgelöst damals, ne? Also, damit die Leute mal wissen,
Ja klar, aber ich kann
wie
mir
die
auch vorstellen,
Brasilianer, ja.
dass der Druck, glaube ich, auch von seiner Seite trotzdem auch da gewesen ist. Er wusste, wie oft werde ich noch in einem Finale spielen. Vielleicht war es
Ja.
trotzdem ein Mix aus wie wirtschaftlichen Faktoren und auch der eigene Wille, es
Psychosomatik
trotzdem
quasi.
versuchen zu wollen. Naja, dass er
Ja.
trotzdem im Finale versuchen wollte, dabei zu sein. Kann
Hm.
mich auch an das Finale noch sehr, sehr gut erinnern. Also, wer da die brasilianische Elf. Wer da Bilder gesehen hat, welche Leute das da gespielt haben, die meisten haben ja getippt, dass die Brasilianer eher 4-5-0 gewinnen werden im
Ja,
Finale, wie die Franzosen.
ich auch, ja.
Ich kann mich noch erinnern, das war Nintendo 64 und da haben ich und mein damaliger bester Freund immer den World Cup 98 mit Frankreich gespielt und wir haben immer mit Brasilien gespielt. Die waren
Ja.
so abartig, also wir haben das, glaube ich, 3000 Stunden nur dieses Spiel gespielt, weil das haben wir so geliebt.
Ja.
Ich glaube, nie wieder ein Spiel mehr gespielt als wir das.
Ja.
Und das Start dort war einfach der fette Ronaldo. Aber
René,
wie du
ich
es
hab
eben
dich
auch
jetzt
angesprochen hast,
kaum.
mit seiner
Ich hab.
Verletzung. War ich kurz weg?
Ja, du warst. Man hat dich. Die hat die letzten 2 Wochen, die letzten 2 Sätze habe ich gar nicht verstanden.
Okay, das war einfach das Spiel, was ich glaube in meinem Leben am meisten gespielt habe. Das wollte ich nur mit anfügen und Ronaldo war zu dem Zeitpunkt einfach. Ja, der beste Spieler auf, nicht nur auf dem Game, sondern im tatsächlichen Game auch. Und das möchte ich nur mit anfügen, warum jetzt zum Beispiel der dicke Ronaldo nicht auch weiter vorne ist, ja, oder das Phänomen. Und zwar aus dem einen Grund einfach, weil er die Jahre, wo er bei Inter war, also da war er 50% dann trotzdem verletzt. Also ich
Ja.
persönlich habe auch am Anfang gedacht, ah, wir müssen Ronaldo vielleicht noch vorranken, vielleicht auf Platz 2. Aber wenn man sich das Ganze dann ansieht, er war dreimal Weltfußballer, aber das erste Mal war es bei Barca, dann war es bei Inter, dann war es bei Real. Das sind auch so kleine Detailabzüge, wo andere jetzt zum Beispiel vorhin gehört, obwohl der Platini ist auch hinten, da war dreimal bei Juventus zum Beispiel. Nur ein bisschen zur Erklärung, warum der Ronaldo nicht vielleicht auch noch weiter vorne ist. Es war einfach, weil er eine schwere Verletzung dann auch hatte bei Inter. Richtig
Ja.
krass war es zur damaligen Zeit, einfach weil er als Weltfußballer von Barca dann zu Inter ging. Und das
Ja.
im unglaublichen Fußball, Alter. Das war einfach
Ja.
so, so geil, dass Italien da auch solche Leute von Barca die Weltfußballer abzieht und dann nach Italien holt, der damalige
Ja,
Präsident Moratti.
der Hintergrund war auch der gewesen. Also Ronaldo hat ja fett abgeliefert bei Barca. Der hat ja 49 Spiele für die gemacht, 47 Tore erzielt und 7 Vorlagen. Das ist ein kranker Wert. Und die konnten sich auf keinen neuen Vertrag einigen. Das war halt der Hintergrund. Und dann hat Inter halt zugeschlagen und hat den dann verpflichtet. Und ja, bei Inter 98 Spiele, 59 Tore, 3 Vorlagen. Angesichts der Verletzungshistorie immer noch ein kranker Wert. Ja, also ich will nicht wissen, wenn der Kerl durchgehend fit gewesen wäre, ich will nicht wissen, wie viele Tore der gemacht hätte. Also das.
Na, Wahnsinn.
Selbst in seiner schwachen Zeit, ja, wo er bei Milan gespielt hat, da hieß es ja schon, er sei ein Auslaufmodell. Selbst da hat er in 20 Spielen 9 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Also 14 Scorerpunkte in 20 Spielen. Zeigt einfach, dass ein Ronaldo einfach echt ein Ausnahmefußballer war. Ne? Und von
Absolut.
daher finde ich es auch absolut gerechtfertigt,
Absolut.
dass er so weit vorne gelandet ist bei uns. Ne? Ja.
Albertini zum Beispiel hat ihn mal als den stärksten Gegenspieler genannt, gegen den er jemals gespielt hat. Also er hat gesagt, er war wie von einem anderen Planeten.
Ja.
Und weil ich vorhin erwähnt habe, mit Platini, wie viel das der Wert gewesen wäre, da habe ich auch auf der Seite nachgesagt und Ronaldo war eben auch dabei und da haben sie das ganze
Und?
Ding auch berechnet mit
Ja.
Inflation, Umsatz und so.
Ja.
Und der Transfer wäre, also zur jetzigen Zeit wäre die Ablösesumme, als er von Barca zu Inter ging, 430 Millionen Euro. Ich glaube, Ronaldo
Leck
war
mich
sogar auf
fett.
Platz 1 mit dieser Summe. Ja, also zur damaligen Zeit war schon richtig viel und jetzt wäre es ein unfassbarer Wert. Und ich möchte das Ganze, weil da wirklich ein großartiger Journalist, und zwar möchte das dann zumachen von Jonas Beckmann von der Süddeutschen. Der hat sogar da ein kleines Ding geschrieben zum Ronaldo, zum CR7. Das möchte ich euch nur kurz vortragen, weil es wirklich richtig geil geschrieben war.
Wir haben
Und
dieselben
zwar.
Quellen. Aber ich weiß, was
Hast
du
du das, Alter?
vorliest.
Das war
Aber
so
es ist.
geil.
Ja, ich hatte auch schon überlegt, den zu zitieren, aber ich finde es gut, dass du es machst, weil er hat es wirklich sehr gut geschrieben. Hau raus.
Ja, ich nur pack nur einen kleinen Teil davon raus. Und zwar, während der portugiesische Ronaldo seine Muskeln wie ein Avatar gezüchtet hat, war das Original ein Naturschauspiel. Der brasilianische Ronaldo hatte Fähigkeiten, die sich kein Mensch antrainieren kann. Er rannte schneller als der Ball, seine Schüsse glichen Torpedos und seine Instinkte führten ihn immer geradewegs vors Tor. Kurzum, er war zu seiner Zeit der Idealtypus eines Stürmers. Und in seiner Zeit mit mehr Räumen und weniger Poatengs in den gegnerischen Abwehrreihen als heute. Il Fenomeno, so huldigten sie Ronaldo in Italien, galt als personifizierte Gegenthese zum Credo von Roberto Baggio, der einst sagte: Lass den Ball laufen, er schwitzt nicht. Dabei müsste es in Wahrheit heißen: Lasst Ronaldo laufen und macht Platz, ihr
Ihr
Narren.
Narren! Genau so sieht's aus. Das war ein sehr, sehr geiler Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung.
Ja, voll mega.
Ja, der war sehr gut geschrieben, muss ich auch sagen. Also das hat richtig Spaß gemacht, den zu lesen. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Eigentlich so von den ganzen Recherchen der geilste Artikel, den ich zu lesen bekommen habe, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr gut, die
Ja,
Süddeutsche Zeitung. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, soweit könnten wir
so
eigentlich
gut.
Ronaldo zumachen und in die Pause gehen, oder?
Jo.
Alles klar. Liebe Tifosi, ihr hört uns wieder gleich nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit Platz 3, liebe Tifosi. Und ja, René und ich, wir haben sehr, 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 sehr viel diskutiert über die Plätze 2 und 3, die wir euch im zweiten Platz tun wir euch gleich vorstellen. Aber es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir haben uns entschieden für Platz 3, dass niemand Geringeres als der Mönch auf dieser Position landet. Sie haben ihn so genannt, auch wegen seiner Frisur, die er damals getragen hat. Und allerdings, so introvertiert er war, mönchsgleich kam, war er jetzt nicht wirklich. Und zwar reden wir hier von Zinedine Zidane. Und René, ich meine, jeder, der ihn schon spielen gesehen hat, hat auch immer wieder mal seine Aussetzer gesehen, seinen Jähzorn, der ihn nicht gerade mönchsgleich hat wirken lassen, um es jetzt mal vorbildlich
Genau.
vorsichtig auszudrücken. Ne?
Hashtag
Ja,
Matarazzi.
genau. Hashtag Matarazzi oder beim Hamburger SV hat er, glaube ich, hat dem Stick Töfting nicht noch eine Kopfnuss gegeben. Ich weiß es nicht, aber die
Ja,
haben gegen
er
Hamburg.
hatte schon faustdick hinter den Ohren.
Ja, ne? Also der war ruhig, der hat so eine stoische Ruhe gehabt. Aber wenn du dem blöd kamst, dann kam dann irgendwann der Araber so, ne? Und hat ja mal eine Kopfnuss gegeben, so. Da kam dieses orientalische Blut in ihm hoch und dann hat es auch mal gekracht. Aber mal abgesehen davon müssen wir absolut Zidane huldigen, denn Zidane vereinte in seinem Spiel Artistik, aber auch Zielstrebigkeit, weil er wie soll ich sagen, ein Ballkünstler war, der nichts für die Galerie gemacht hat. Ja, also keine unnötigen Übersteiger oder sonst irgendwas. Die Zaubereien, die er gemacht hat, die dienten halt nicht der Selbstverherrlichung, sondern eher der Verschärfung des Spiels und der Düpierung des Gegners. Also er hat dann die Spieler beschäftigt mit seinen Pirouetten und dann kam plötzlich schnelle, kurze Steilpässe wie Messerstiche in die Abwehrreihen des Gegners und haben diese dann ausgehebelt. Und ja, dass er einfach auch ein absoluter Leader war, das hat er mehrmals bewiesen. Beispielsweise René, beispielsweise bei der Weltmeisterschaft 98, ne?
Ja.
Da hat er ja auch zum Beispiel zwei Buden gemacht und war absoluter Anführer auf dem Platz. Oder, ja, was glaubst du
Obwohl
noch?
er eher so
Ja.
das stille Lieder dann war. Er hat auch mal gesagt, also das war eine coole Geschichte. Zidane, als er zu Juve gekommen ist,
Ja.
wurde er sofort zum Spind von Platini geführt, von der Vereinsführung. Und
Ja.
dann hat er gesagt, boah, das ist eine sehr schwere Bürde, das ist aber sein großes Rollenmodell, also das große Vorbild für sie dann. Und
Ja.
die Leute müssen aber verstehen, hat er gesagt, dass ich nie Platini werde, denn ich werde nie ein Menschenführer sein wie er. Und also ich kann dieser Rolle quasi nicht entsprechen. Aber
Ja.
von den Qualitäten her auf dem Feld natürlich schon, aber nicht der typische Leader, wie man ihn, den aggressiven Leader, wie es jetzt zum Beispiel ein Platini war. Ja, wir befinden uns jetzt einfach in den Top 3 und da ist einfach die Crème de la Crème auch vor den individuellen Titeln. Also man, da wirft es sich fast weg und auch was sie dann
Ja.
alles gewonnen hat. Es
Ja.
war einfach abartig, abartig krass. Auch sein großes Idol hat aber über Zidane in höchsten Tönen geschwärmt und Platini hat mal über Zidane gesagt, technisch gesehen denke ich, dass er der König dessen ist, was im Spiel von grundlegender Bedeutung ist, Kontrolle und Passspiel. Und ich denke, dass dass es kaum möglich ist, dass jemand auf diesem Level spielen kann, beziehungsweise mit Zidane überhaupt auch nur mithalten kann, wenn es darum geht, den Ball zu spielen, anzunehmen und weiterzupassen. Also wirklich bei den grundlegenden Dingen. Aber wie du es auch gesagt hast, er hat auch spektakuläre Tore erzielt. Ich glaube, sein berühmtester Moment, den er jemals hatte, war das Tor gegen Leverkusen da
Ja,
2002.
gell?
Ja.
Gell? Ey,
Ja.
das, ich bin echt ein sauvergesslicher Typ. Ja, aber dieses Tor, das hat er sogar mit seinem schwachen Linken geschossen. Volley aus der Drehung so, ne?
Ja.
Das war akrobatisch. Technisch auf allerhöchstem Niveau und da sind mir die Fritten weggeflogen. Also unfassbarer Fußballer wirklich. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch 2006 im ganz hohen Alter, kurz bevor er abgetreten ist, ich bin ganz ehrlich, ja, natürlich bin ich als Halbitaliener auch für Italien gewesen, aber machen wir uns nichts vor, wäre sie dann auf dem Platz geblieben, dann wäre Frankreich Weltmeister geworden und nicht Italien, weil der Kerl war einfach der Protagonist das ganze Spiel über auf dem Platz. Und als er dann runtergegangen ist, dann, ja, dann kam es erst dazu, dass die Italiener Weltmeister werden konnten. Und ich finde es einfach
Ja.
krass, dass ein Spieler in so einem hohen Alter immer noch so eine Qualität
Ja, da gibt
abrufen
es auch
konnte,
nicht
ne?
viele. Ja, da gibt
Ja.
es auch nicht viele. Also der gehört für mich auch zu den 10 Besten, die jemals gelebt haben und im offensiven Mittelfeld wahrscheinlich in der Top 3. Also ja, das mal auch ein bisschen zu den Hard Facts, glaube ich, kann man, machst du die oder soll
Ja.
ich die machen?
Nee, hau raus.
Ja. Also eben, der WM-Titel 98 für die jüngere Generation, dann ist er auch noch Europameister geworden, 2000, dann war er dreimal Weltfußballer, 98, 2000 und 2003. Davon muss man aber fairerweise sagen, zweimal bei Juve und einmal bei Real Madrid. Darum auch der Switch mit Platz 2, wo wir vorhin angesprochen haben, denn Platz 2 ist dreimal geworden, aber dreimal in Italien. Aber das kommen wir dann näher noch drauf ein. Und was sie da natürlich ein bisschen gefehlt hat, das war natürlich schon der Champions League-Titel mit Juve. Ja, den hat
Ja.
er nicht geholt.
Nee.
War es 95, 96 gegen Ajax im Finale und 97 haben sie doch gegen Dortmund. Ja, da war genau das 3-1 gegen Dortmund, haben sie auch verloren. Genau.
Ja.
Und ja, das Finale A gegen Real war es, 97, 98, da haben sie 1-0 gegen Real verloren, so war es. Ja, genau. Den
Okay, stimmt, ja, ist richtig, ja.
Blödsinn habe ich mich jetzt vertan. Sie haben gegen
Alles
Dortmund verloren
gut.
und dann danach gegen. Und er hat eben die Champions League dann erst mit Real gewonnen, eben gegen Leverkusen 2002.
Genau.
Ja, aber ich meine, alleine diese Statistik, diese Titel, auch die individuellen, auch der Ballon d'Or Europas Fußballer des Jahres ist 98 geworden. Ist einfach unglaublich. Also dreimal Weltfußballer ist eigentlich nur Messi und Ronaldo haben mehr. Ja, also unglaublich. Unfassbarer Spieler. Ich glaube, es gab selten einen Zehner, der so komplett war wie er. Auch körperlich stark, Kopfball stark. Und vorher eben, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber bei uns gibt es den Zidane-Trick. Also der wird dann heute noch so genannt, wo man
Klar,
so drüber springt über den
klar.
Ball und dann, ja, das ist quasi dann, wenn ein Trick nach dir benannt wird, das sollte doch auch schon ausreichend sein. Also.
Absolut, absolut. Was ich bei ihm total geil fand, dass er sich in seiner Karriere auch so krass weiterentwickelt hat, weil er vorher nur sein rechter Fuß stark war und er hat dann wirklich im Laufe seiner Karriere an seinem linken Fuß halt so krass gefeilt, wie wir ja gesehen haben gegen Leverkusen beispielsweise und auch an seinem Kopfballspiel, weil er war früher, hat er selber auch immer gesagt, ein schwacher Kopfballspieler. Und wenn man sich mal gerade die WM 1998 anschaut, beide Tore, die sie dann erzielt hat, waren nach Ecken per Kopf. Einmal von Petit, einmal von Djorkaeff reingebracht und dann war sie dann da, der per Kopf das Ganze entschied. Und er hatte in Sachen Kopfballspiel sogar einen Deutschen als Vorbild. Ja, und ich weiß nicht, ob du
Okay,
den
jetzt
kennst,
kommt's.
der war in den 80ern aktiv. Horst Rubesch, sagt
Ja,
der Name was?
Logo. Ja, sag
Den
mal
haben die
was.
ja damals schon als Kopfballungeheuer benannt und da hat sich sie dann
Ich dachte, du
anscheinend.
sagst jetzt Ulf Kirsten.
Ey, Ulf Kirsten war ein geiler Sack, ja. Ich hab den
Der
Team,
war
ich
auch ein
hab
geiler
den
Sack.
Lieb. Ey, der war so torgeil, der Typ, ne? Den habe ich auch gefeiert, den Ulf Kirsten. Aber Horst Rubesch war halt wirklich so ein Turm. Er war ein richtiger Bulle und ja, den haben die auch so schon als das Kopfballmonster damals deklariert. Ich meine, er war damals beim HSV, hat er seine große Zeit gehabt. Ja, in den 80ern. Da gab es ja eine Zeit, da hat sogar Juve im Finale verloren gegen den HSV. Da hat der Platini nämlich noch für Juve gespielt. Es gab mal eine Zeit, da haben die bei DSF lauter so Klassiker gezeigt. Und da habe ich das gesehen. Das war Anfang der 80er. Da hat Juve gegen den HSV gespielt. Da hat der Rubesch auch noch gespielt für den HSV. Ne? Also da siehst du mal, da war der Zidane, hat er mit seinen, ich weiß nicht, wie alt er damals war. Aber müsste Jugendlicher damals gewesen sein und der wird das dann verfolgt haben. Genau.
Okay,
Ja, würde ich sagen.
dann kommen wir zu Platz 2, glaube ich, damit wir
Genau.
vor Platz 1 nochmal einen Break machen können,
Genau, würde
vor
ich
dem
auch
großen
sagen.
Sieger.
Genau, liebe Tifosi, damit ihr jetzt mal versteht, warum René und ich so lange diskutiert haben, wer kommt auf Platz 2, wer kommt auf Platz 3, die andere Person, der andere Superstar, die Legende, kommt tatsächlich vom AC Mailand, ist Holländer und nennt sich Marco van Basten. Und wir haben uns da sehr, sehr schwer getan, da van Basten, er war ein Riesenfußballer, genauso wie Zidane. Es waren Nuancen, die sie getrennt haben. Zidane hat halt zum Vorteil, er wurde Weltmeister. Und hat dreimal auch den Weltfußballerpokal gewonnen. Van Basten hat das auch dreimal. Allerdings musste Van Basten mit 28 Jahren verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Ne, sehr schwere Knöchelverletzung gehabt. Während sie dann noch 7 Jahre weitergespielt hat. Zum anderen hat Van Basten im Gegensatz zu Zidane mehrfach die Champions League geholt. Mit dem AC Mailand, was sie dann mit Juve nicht geschafft hat, aber dann mit Real. Aber wir reden halt über die Serie
Vom
A.
Clubfußball, genau.
Genau, vom Clubfußball. Und
Das
da,
waren die Nuancen quasi, ja.
das sind die Nuancen. Und Zidane war eigentlich bis kurz vor unserer Sendung auf Platz 2. Und dann haben wir nochmal geredet. Ja, eigentlich geht es um Clubfußball und nicht um Länderspiele. Und Van Basten ist immerhin auch Europameister geworden, 88, aber er hatte halt nicht das Glück, dass er mit den Holländern Weltmeister geworden ist. Ne? Und man ist schließlich gegen Deutschland 1990 ausgeschieden und Deutschland ist am Ende Weltmeister geworden. Also es war jetzt nicht so, dass die gegen irgendeine Drecksmannschaft rausgeflogen sind. Und ja, war eng, war echt eng. Ne?
War eng, aber für Platz 1 hat es trotzdem nicht gereicht. Aber jetzt widmen wir
Ja.
uns trotzdem Marco van
Van
Basten. Auch
Basten.
zu Marco van Basten habe ich die Statistik von
Ja.
der englischsprachigen Seite gefunden. Wie viel, starten wir mal so kategorisch durch, wie viel sein Transfer 1987, als er von Ajax zu Milan gewechselt ist, heute quasi, wie viel ist das heute wert oder wie viel hätte Van Basten da umgerechnet gekostet, wenn
Darf
man
ich eine kurze
Inflation der
Anmerkung
damaligen.
machen?
Ja,
Darf ich eine kurze
bitte.
Anmerkung machen, bevor du die Ablöse vorliest, damit die Tifosi wissen, warum er denn so teuer war? Weil er ist, bevor er zu Milan gewechselt ist, 4 Jahre am Stück Torschützenkönig in der Eredivisie geworden für Ajax. Jetzt darfst du weiterreden.
Ja, also da wären das heute, 2020, wäre seine Ablösesumme 328 Millionen Euro. Ja, das wäre ein nettes Sümmchen, also für Marco van Basten. Aber ich denke mal, für so einen Stürmer, für ja, vielleicht einen der Top 3 Neuner, die es in der Fußballgeschichte jemals gegeben hat, da muss man halt auch eine ordentliche Batzen Geld halt auch zahlen. Jetzt zu den Hard Facts, du hast es zuerst gesagt: 88, 89 und 92 Ballon d'Or-Gewinner, 1992 Weltfußballer, neunmal Torschützenkönig ist er in seiner Karriere geworden. Er ist Champions League-Sieger geworden, oder beziehungsweise Landesmeistertitel, ne, hat er sie geholt, aber
Europapokal,
zweimal
ja,
hinter,
Landesmeister.
ja, der Landesmeister, zweimal hintereinander sogar, 89, 90 mit dem AC Mailand, dann dreimal den Scudetto und zweimal Weltpokal, ja, unzählige Titel natürlich in Holland, aber wie gesagt, es geht ja um die Serie A. Er ist an das All-Star-Team gewählt worden, 88 und 92. Ja, Marco van Basten war eine Tormaschine, die leider viel zu früh seine Karriere beenden musste. Er hat in 147 Serie A-Spielen 90 Tore und 17 Assists gemacht. Und
Unfassbar.
ja, wahrscheinlich zur besten oder für viele, das ziehen sich auch nicht wir raus, das haben wir letztens schon erklärt, da gibt es auch viele internationale Zeitungsformate und Journalisten, die sich über die besten Mannschaften in der Geschichte dieses Sports überhaupt unterhalten. Und da gibt es halt das Greif-Team, das Johann Greif-Team oder das Pep Guardiola-Team mit Barca oder eben auch Sakis Milan. Und Sakis Milan ist bei sehr vielen Journalisten als das beste Team, das es jemals gegeben hat, auf Platz 1. Und man muss dann dazu sagen, Marco van Basten war dort dann nochmal der herausragende, der überwältigende Spieler. Natürlich haben wir viele junge Follower, die mit Marco van Basten jetzt nichts anfangen können, aber wir haben sich die Recherche angetan und haben quasi im vielleicht im besten Team, das es jemals gegeben hat, den überragenden Star rausgeholt. Und das war nun mal Marco van Basten. Wenn man sich jetzt nur mal so ein paar Spiele jetzt zum Beispiel rausnimmt, jetzt zum Beispiel das Champions League Finale, das sie damals gegen Steaua Bukarest gewonnen haben, 4-0 weggeschossen. Oder im selben Jahr zuvor gegen Real in der Champions League gespielt, 5-0 weg. Also das waren, wir haben es auch bei Parisi erwähnt, es gab eine Saison, ich glaube, das war 92, wo Milan Meister geworden ist, ohne eine einzige Niederlage. Insgesamt, glaube ich, war es über 50 Spiele ungeschlagen, fast die 2 Jahre durchgehend. Also es war ja Wahnsinn. Und Marco van Basten
Absolut.
da, der strahlende Stern mit überragenden Traumtoren am Fließband. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erörtern.
Absolut. Also Baresi hat selber gesagt, er war der Spieler bei uns, der uns den größten Push damals gegeben hat. Und das ist auch schon eine Aussage von dem Kopf der Mannschaft oder Mauro Tassotti, ja, den auch jeder kennt, der damals ja der Rechtsverteidiger war an dieser legendären Mannschaft. Er hat gemeint, er war der beste Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und wir wissen, dass Tassotti in seiner Karriere mit verdammt vielen sehr, sehr starken Stürmern zusammengespielt hat. Und er hat Van Basten als besten Stürmer deklariert. Genau in dieselbe Kerbe schlägt Albertini. Demetrio Albertini in den 90ern, ein sehr, sehr starker Sechser, die Mittelfeld-Schaltzentrale in einem überragenden Milan. Auch er hat gemeint, er konnte, also Van Basten konnte aus jeder Situation treffen. Er war ein kompletter Stürmer. Er war der beste Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und er hat mit 28 Jahren schon 3 Ballons d'Ors gewonnen und hätte gewiss noch weitere gesammelt, wenn er nicht frühzeitig seine Karriere hätte beenden müssen, sagte selbst Albertini. Und ja, ich finde, wenn solche Legenden so über dich reden, das ist mehr wie eine Auszeichnung, ne?
Ja, es ist, auch wenn man sich jetzt alte Videos oder alte, also Marco van Basten, das ist Magie, der hat Tore erzielt. Ich glaube, sein berühmtestes, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, wo er da von der rechten Eckfahne ein Volley, das Ding in den linken Winkel geknallt hat. Aber es waren viele solche Tore und solche Momente dabei. Also Marco van Basten hatte alles, was ein Mittelstürmer haben muss. Ja,
Absolut.
war von Gott gesegnet und war aber leider, eben, wie wir es jetzt ja schon öfter gesagt haben, dann trotzdem. Die Verletzung hat ein bisschen gehindert, noch mehr zu gewinnen, wahrscheinlich, obwohl er schon alles abgeräumt hat, was es eigentlich nur zum Abräumen gab.
Also nur mal, damit die Tifosi so ein bisschen sein Fähigkeitenprofil sich vorstellen können. Er war beidfüßig gewesen, Ja, er war sehr kopfballstark. Er hatte eine enorme Technik und sein erster Kontakt war phänomenal. Also für alle Tifosi, schaut euch bitte sein Tor gegen die UdSSR an. 1988, da sind die Europameister geworden. Da war Van Basten der entscheidende Mann, der vorher fast ein halbes Jahr aufgrund einer Knöchelverletzung ausgefallen war. Also der war eigentlich gar nicht in Topform und er war nachher der entscheidende Mann, dass die Holländer 88 die Europameisterschaft gewinnen konnten, und dieses Tor war einfach krank gewesen, aus dem Winkel gar nicht machbar. Selbst Johan Cruyff hat gemeint, dass er enorme Qualitäten hatte, dass er unheimlich spielintelligent war, oder der damalige Tormann des AC Mailand, Galli, meinte, dass Van Basten nicht nur schnell war, er war auch verdammt stark im Dribbling. Er hatte ein unfassbares Kopfballspiel und einen phänomenalen Abschluss und war auf dem Platz absolut charismatisch. Und ja, dann könnt ihr euch so ein bisschen das Profil des Holländers vorstellen. Und was ich auch, wie heißt es, nicht wusste, René, wusstest du, dass Van Basten einen Vorvertrag bei Inter unterschrieben hatte?
Nee, das haben wir
Damals.
jetzt schon öfter mal gehört, aber bei Van Basten habe ich es nicht gewusst.
Ich auch nicht. Das hat der Sandro Mazzola erzählt damals. Den kennst du ja jetzt auch, ne, den Sandro. Und da haben
Ja, Logo.
wir, genau, den haben wir euch ja schon vorgestellt. Und er hatte damals zum Abschluss seiner Karriere, glaube ich, bin mir nicht mal ganz sicher, er war auf jeden Fall so eine Art Freundschaftsturnier mit 5 Profimannschaften. Da sollte auch Cruyff seine Mannschaft mitbringen, und Cruyff hat Van Basten damals mitgenommen als 15-Jährigen. Okay? Und dann hat Sandro Mazzola ihn damals gesehen, wie der zwischen diesen Profis so ein 15-Jähriger rumrannte und da rumgetribbelt hat, seine Abschlüsse bekommen hat und mitgespielt hat, als wenn er gleichaltrig wäre und gar keine Angst vor diesen Legenden hatte. Und dann wollte Sandro Mazzola ihn zu Inter holen damals, wo er bei Ajax war. Aber dann konnten die ihn nicht rechtzeitig bekommen. Ajax wollte, dass er 6 Monate länger bleibt. Und dann kam eine neue Regel in die Serie A und Inter durfte keinen weiteren ausländischen Spieler mehr verpflichten. Und dann hat sich Milan nämlich Van Basten geschnappt. Ne? Und Van Basten meinte halt damals, dass für ihn Milan so aufregend war, weil halt Berlusconi gerade frisch übernommen hatte und dann ein großes Projekt anstand. Oh, die Zeit ist schon wieder rum, ich komme auch zum Ende. Deswegen hat er sich dann auch für Milan entschieden, weil das Projekt halt damals sehr aufregend war mit Berlusconi und dass er halt einfach gewillt war, Milan groß zu machen. Und dann hat Milan mit Van Basten nach 11 Jahren zum ersten Mal wieder ein Scudetto geholt. Also da war die Euphorie riesig gewesen. Und deswegen hat dieser Holländer auch einen enormen Stellenwert, und derjenige, der ihn zu diesen, wie heißt es, zu diesen Leistungen angespornt hat, war auch sein Vater gewesen. Ja, sein Vater war ein richtig strenger Haudegen, Alter. Ne? Das wusste ich nicht. Also ich habe da so ein Porträt von ihm gesehen. Da hat der Vater so ein bisschen aus dem Nähkästchen gelabert, und in der Jugend war es halt so gewesen, dass Van Basten halt sehr hart gedeckt worden ist. Ne? Immer von den Manndeckern. Da hat er sich bei seinem Vater beschwert, dass die so hart gegen ihn spielen und ob er nicht vielleicht im Mittelfeld spielen könne. Ne? Und dann hat sein Vater gemeint, nein, du bleibst schön vorne, weil dort ist es am schwierigsten und dort könnte er am meisten lernen. Ne? So, das war eine Mal. Aber dann musste er in einem anderen Spiel gegen irgend so einen Typen ran, der 2 Köpfe größer war wie er. Ja? Der hat ihm nur auf die Knochen gegeben, das ganze Spiel. Und er hatte gar nicht vorgehabt, den Ball zu treffen. Er wollte nur ihn auseinandernehmen. Da ist er wieder raus zu seinem Vater und hat gesagt, er nicht mehr will, dann keinen Bock mehr hat, weil er den nur verletzen will und alles. Ne? Und dann meinte er, er würde jetzt lieber raus. Er hat keine Lust weiterzuspielen. Und dann hat sein Vater gemeint, wenn du jetzt vom Feld kommst, trete ich dich persönlich zurück aufs Feld. Ja, also so eine Ansage hat er von seinem Vater bekommen, und dann ist der Van Basten zurück aufs Feld gegangen, war total aggro, hat dann 2 Tore geschossen, das Spiel für sich entschieden. Und ich fand diese Anekdote eigentlich ziemlich cool, weil man dann auch weiß, dass auch er halt mal klein angefangen hat und auch so seine Momente hatte, wo er keine Lust mehr hatte und aufgeben wollte. Aber ja, das. Sein Vater dann der
Ja.
entscheidende Mann war, der ihn dann nochmal zur Höchstleistung getrieben hat und er dann dadurch auch dieses Charisma auf dem Platz entwickelt hat, ja. dass er sich dann nicht mehr hat einschüchtern lassen in Zukunft von irgendwelchen Verteidigern, die ihn immer wieder hart angegangen sind, weil er einfach anders nicht zu stoppen war, ne?
Sehr cool. Ich habe auch mal gehört, bevor wir das ganze Ding zumachen mit Verpassten, dass Ibrahimovic mal gesagt hat, dass Capello ihn zur Jubelzeit zu ihm gesagt hat, um noch effektiver zu werden, kriegt er quasi als Hausaufgabe, dass er sich Van Basten-Videos ansehen muss. Und dass er und so hat Ibra dann mal gesagt, so ist er dann auch auf die Idee gekommen, oder so ist ihm überhaupt Ideengebungen für spektakuläre Treffer oder das ganze Spiel aus einem anderen Winkel zu betrachten, wie er die Tore von Marco van Basten gesehen hat, also was quasi
Ach
alles
krass.
möglich ist überhaupt nur. Ja, und das versteht man dann vielleicht das ein oder andere, denn Ibra hat ja auch nicht so die schlechten Tore gemacht, wie man weiß. Also da waren schon sehr, sehr viele spektakuläre und nennt da quasi sein großes Vorbild Marco van Basten, auch vom Zlatan.
Ach krass, ich habe immer gedacht, nur Il Fenomeno wäre sein Vorbild gewesen. Aber ja, da war Van Basten anscheinend auch entscheidender Mann für Ibrahimovic. Und eigentlich ist es klar, also. Van Basten war damals der, wenn nicht sogar der weltbeste Stürmer, der da rumgerannt ist und ja, leider einfach zu früh seine Karriere beenden musste. Aber ja, der Schwan von Utrecht, wie sie ihn damals gelandet haben, ist bei uns auf Platz 2 gelandet, liebe Tifosi. Und ja, dann würde ich sagen, machen
Ja,
wir eine kleine
Pause.
Pause und dann, liebe Tifosi, stellen wir euch Platz 1 vor. Und ja, ich denke mal, die Spannung könnte nicht größer sein wie jetzt. Und ja, gleich. Habt ihr den Namen und ja, bis dahin könnt ihr mal durchatmen und hört uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen nun weiter mit Platz 1. Liebe
Und das
Tifosi, euer
Ende, bevor
Warten.
ich unterbreche dich, das Ende ist hoffentlich besser als das bei Game of Thrones.
Das
Das Ende unserer
sollte eigentlich
Serie.
kein Problem darstellen. Ne? Ich glaube schon, dass wir da ein besseres Ende liefern können, vor allem ein echt spektakuläres, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich über diesen Spieler recherchiert habe, habe ich gedacht, ich komme irgendwie in so einem, wie soll ich sagen, so einem Blockbuster, so einen kolumbianischen Drogenfilm, wo einfach alles drin war, so, ne? Es war
Sehr
Religiöses
geil.
drin. Es waren Drogen drin, es waren Frauen drin, Politik war drin, alles war drin,
Fußball
Fußball
auch.
auch noch so nebenbei, ne? Also das hat echt Spaß gemacht auf jeden Fall, ne? Und ja, damit eure Spannung jetzt nicht platzt, liebe Tifosi, wollen wir euch den Namen lüften. Und dieser Mann hat insgesamt, ja, wie lange hat er denn gespielt? Ich glaube, lass mich überlegen. 84 bis 91 sind 7 Jahre, genau, 7 Jahre hat er in der Serie A gespielt für den SSC Neapel und wir reden von niemand geringeren als meinem Kindheitsidol Diego Armando Maradona auf Platz 1, liebe Tifosi.
Bravo.
Bravo, Diego. Und ja, René, ich bin ganz ehrlich, ist wirklich ein Kindheitsidol von mir gewesen. Ich habe immer ein Poster von ihm über meinem Bett hängen gehabt und obwohl ich halb Italiener bin, war ich wegen Maradona ein riesen Argentinien-Fan und bin es bis heute, obwohl ein Maradona nicht mehr spielt, ich bin unheimlich großer Argentinien-Fan und Maradona war für mich mein großes Idol und ich weiß nicht, wie es dir damals ging, ob Maradona in deiner Kindheit auch so eine große Rolle gespielt hat
Ja,
oder ob der dir komplett am
schon.
Arsch vorbeigegangen ist.
Nein, nein, nein. Es war schon ähnlich. Und auch bei mir viele Freunde laufen heute noch mit Argentinien-Trikots drum, eigentlich aus dem Grund wegen Armando Maradona. Also ja, das war nicht nur bei dir scheinbar so ansteckend. Also, ja, und er hatte nun mal die beste Zeit bei Neapel und widmete quasi die beste Zeit seines Lebens dem SSC Neapel und der Serie A. Und somit glaube ich, sind wir absolut zu einem würdigen Ende unserer Serie, unserer Staffel gekommen mit Platz 1 und dann erörtern wir das ganze
Absolut.
Ding noch ein bisschen genauer, warum. Aber wahrscheinlich haben eh viele damit gerechnet, vermutlich, dass Maradona auf Platz 1 ist, aber wir gehen das noch genauer drauf ein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben es hier wirklich mit einem Wunderjungen zu tun. Das alleine sieht man sich schon, wenn man seinen Werdegang ansieht. Denn der junge Maradona wurde damals von einem Talentsucher des Erstligisten, des argentinischen Erstligisten Argentina Juniors auf der Straße entdeckt, war ein absoluter Straßenfußballer. Und ja, er wurde dann zum argentinischen Erstligisten geholt und er hat dann als Balljunge im zarten Alter von 12 Jahren immer in der Halbzeitpause die Fans im Stadion mit seinen Jonglierkünsten unterhalten. Und mit 15 Jahren, liebe Tifosi, hat Maradona in der ersten argentinischen Liga debütiert. Ja, und nur ein Jahr später, als 16-Jähriger, hat er schon 19 Tore geschossen in der ersten Liga. Das war im Jahre 1977. Ey, das ist doch krank, Alter. Ey, Wahnsinn, mit 16, 19 Tore. Und dann ein Jahr später, mit 17, war er mit 21 Toren erstmals bester Torschütze. Und 1979 und 80, als 18-Jähriger und 19-Jähriger, war er nicht nur der beste Torschütze, sondern auch Meister. Genau, er ist Meister geworden. Und 1979 als bester Spieler der Junioren-Weltmeisterschaft wurde er auch, den Preis hat er auch, wie heißt es, verliehen bekommen. Und da ist er erstmal so auch auf dem internationalen Tablett. Ist er dann den ganzen Top-Clubs ins Auge gestochen und ja, er wurde damals mit dem Brasilianer Zico auch verglichen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Zico war ein Riesenfußballer, aber wenn man den jetzt mit Maradona vergleicht, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist er eigentlich nicht
Hat er
annähernd
die
so
überholt?
krass, ne? Ja, aber richtig, ne? Ja, auf jeden Fall 1982. Ist er dann zu den Boca, ist er von den Boca Juniors, genau, also vorher ist er erstmal zu den Boca Juniors gewechselt von Argentina Juniors, weil er ein riesengroßer Boca Juniors-Fan ist und River Plate hat damals mehr geboten für den, aber er hatte halt Bock auf seinen Herzensverein und dann hat Boca Juniors 6 Spieler abgegeben für ihn zu bekommen. Und dann hat er da noch gezockt, ja, war wirklich geil. Und ist dann 1982 für, jetzt kommt's, 8 Millionen Euro gewechselt. 82. 1982 für 8 Millionen Euro. Du hast es bestimmt umgerechnet, René, oder?
Ich habe wieder vorhin, wie schon bei den anderen Spielern, also die 8 Millionen nicht, aber das können wir jetzt grob überschlagen. Also
Ja.
von dem Statistikportal, jetzt habe ich auch die genaue Zeichnung, das ist playerratings.net heißt das ganze Ding.
Ja,
Und die
ja.
haben die Stars gewertet und eine Studie aufgestellt, wie viel das die Transfers heute wert wären oder der Spieler heute kosten würde. Und da
Ja.
ging es um den Transfer von Barcelona zu Neapel, das waren damals 7 Millionen oder 6,9 Millionen. Und das wären umgerechnet auf heute 340 Millionen Euro. Und wenn wir jetzt
Alter.
sagen, 8 Millionen 2 Jahre zuvor, dann wären das wahrscheinlich so knapp 370, 380 Millionen Euro, so in dem Bereich
Kranker
bewegen wir da
Scheiß.
uns, was Maradona gekostet hat.
Richtig kranker Scheiß. Also, dann hat er aber, er kam ja damals als der legitime Nachfolger von Pelé auch, ja. Also man hat dann gemerkt, so in den frühen 80er Jahren, das ist ein ganz, ganz besonderer Junge. Er wurde auch der goldene Junge genannt, wie viele Legenden. Und tatsächlich hat er ja nur 2 Jahre bei Barca gespielt, ne?
Zum Glück für die
Genau.
Serie, ja.
Zum Glück für die Serie, ja, so sieht es nämlich aus, weil erstens unter zahlreichen Verletzungen und Krankheiten, wie heißt es, gelitten hat in der Zeit bei den Katalanen und noch dazu immer wieder für, wie soll ich sagen, für Eskapaden gesorgt hat. Also Maradona war schon immer ein schwieriger Typ. Hat zum Beispiel mal dafür gesorgt, hat zum Beispiel mal vor dem spanischen König Juan Carlos eine Massenschlägerei angezettelt. Das war damals im Pokal gegen Athletic Bilbao. Da hat er eine Massenschlägerei angefangen, wofür er dann 3 Monate gesperrt wurde, ja, vom spanischen Fußballverband. Und ja, bereits in den Monaten zuvor war Maradona des Öfteren auch mit Vereinspräsident Nunes aneinandergereiht, zum Beispiel, weil er das Nachtleben halt gerne in vollen Zügen genossen hat, ja. Und sich auch da mal gerne eine Prise Koks gegönnt hat oder mal
Ja, man
gegenüber.
gönnt sich. Man gönnt sich ja
Ja, man
sonst
gönnt.
nichts, ne? Also.
Er gönnt sich. Er hat sich gegönnt, Alter. Und was er auch gemacht hat, dass er Autogrammjägern, dass er gegen die mal handgreiflich geworden ist und irgendwo war dann die Schmerzgrenze bei den Katalanen erreicht. Und dann wollten die den einfach nur noch loswerden und haben ihn auf die Transferliste gesetzt und keiner wollte den haben, weil die Ablöse
Wahnsinn.
halt extrem hoch war. Und dann waren die Neapolitaner da und die haben einen extra Kredit aufgenommen, einen, wie haben sie es genannt? Konsortienkredit oder so.
Okay.
Konsortialkredit. Also ich verstehe das so, dass sie anscheinend ein Konsortium gebildet haben, um sich den Maradona leisten zu können. Ja.
War
Und
eine
dann
gute
haben die,
Investition, würde ich sagen.
ja, würde ich auch sagen. Und dann hat Barca den für 7 Millionen Euro an Neapel verkauft. Und Neapel war halt damals nicht das Neapel, was es heute war. Ne? Also damals hat Neapel noch gegen den Abstieg gespielt, hatte bis dato nicht einmal den Scudetto gewonnen und war eigentlich ja kein Protagonist in der Serie A. Ja,
Kein
und
Faktor.
ja. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ein Maradona kommt da an und allein bei der Vorstellung waren 75.000 Menschen im Stadion. 75.000 nur zur Premiere, das ist doch echt krank, ne? Als wäre der Messias gekommen und eigentlich war es ja auch so, der Messias war wirklich da, wie man dann
Ja,
später gesehen hat, ne?
für die Fans am Fuße des Vesuv ist auch Maradona der Messias. Also,
Ja,
ja, ich glaube,
genau, so sieht's
da
aus.
steht er gleich neben der Heiligen Maria. Aber nicht
Genau.
nur wir, also prinzipiell haben ihn, glaube ich, so weit vorhin auch in der FIFA-Wahl, wo ich zuerst angesprochen habe, der besten Fußballer der letzten 100 Jahre, war Maradona von der Jury-Wertung auf Platz 3 hinter Pelé und Di Stefano. Und auf der Internetwahl der User, ich weiß nicht, wie viele Millionen das da dran teilgenommen hat, ist Maradona ganz klar auf Platz 1 gelandet. Sogar der beste Fußballer des letzten Jahrhunderts weltweit mit
Ja.
53%. Zum Beispiel Platz 2 war Pelé mit 18%. Also
Ja.
Maradona, Wahnsinn. Also das kann man da jetzt natürlich nicht so reinpacken, wie wir zuerst gesagt haben, mit Champions League-Titeln
Ja.
Maradona war einfach auch von einem anderen Stern. Also
Ja,
ich glaube, ich
ja.
brauche nur Lionel Messi zitieren. Für viele, mit Ronaldo natürlich der beste Fußballer der letzten 30 Jahre, sechsmaliger Weltfußballer. Aber Messi
Ja.
selbst sagte mal, selbst wenn ich 1 Million Jahre gespielt hätte, wäre ich nie auch nur in die Nähe von Diego Armando Maradona gekommen.
Ja.
Nicht, dass ich nicht möchte oder wollen würde. Er ist der Größte, den es jemals gegeben hat. Und
Ja.
das sagt niemals geringer als Lionel Messi über
Ja.
Maradona.
Also ist so, ich glaube, wenn man sich alleine mal sein Tor anschaut bei einer Weltmeisterschaft, das habe ich bis heute noch von keinem einzigen Akteur gesehen. Jeder erinnert sich an dieses Tor gegen England, als er
Ja.
auf Höhe der Mittellinie den Ball bekommt und einfach alles, was noch vor ihm war, austribbelt. Und statt am Ende einfach den Ball am Torhüter vorbeizuschieben, lässt er den auch noch wie so ein Stück Dreck da liegen, lässt ihn mit einer Finte aussteigen und schiebt ihn dann rein. Und Alter, also ich bitte dich, 1986, wo er wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, auch Weltmeister geworden ist mit Argentinien, das war magisch, Alter. Also, Maradona war halt auch einfach. Der war halt auch einfach nicht zu stoppen, weil er war ein kleines Kraftpaket, er hat richtig kleine, kräftige Beine gehabt, einen niedrigen Körperschwerpunkt, war unfassbar stark im 1 gegen 1. Also das kann man sich wie Messi vorstellen, nur einfach noch kompakter, vor allem viel mehr Leaderqualitäten. Maradona ist in die Bresche gesprungen, wenn es drauf ankam. Er hat sich's auch nicht einfach gemacht, weil er hat aus Neapel, ja, die vorher keine Rolle gespielt haben, ein Scudetto-Anwärter und Sieger gemacht und er ist ja nur zweimal Scudetto-Gewinner mit denen geworden. Aber es gab eine Saison, da waren die 4 Spieltage vor Schluss oder 5 Spieltage vor Schluss, hatten die 4 Punkte Vorsprung und damals war ja noch dieses Zwei-Punkte-System, ne? Und man sagt bis heute noch, dass anscheinend Weil Neapel hat da nur noch einen Punkt geholt aus den restlichen Spielen und alle sind sich sicher, dass die Camorra dahinter gesteckt hat. Also die Mafia, es hätte zu viel Geld verloren, wenn Neapel Meister geworden wäre. Und da soll es irgendwie wieder krasse Spielmanipulationen und alles gegeben haben. Und sonst wäre Maradona vielleicht sogar dreimal Scudetto-Sieger geworden. Und also ich finde einfach, das siehst du heute halt selten, dass ein Spiel. Gut, er war auch gezwungen, dahin zu gehen. Niemand anderes hat die Ablöse für ihn geboten, ja, muss man halt auch sagen. Aber
Aber er
warum
hätte sicher
er.
wechseln können früher schon, ne? Also musst du mal vorstellen, der spendet dann trotzdem
Ja,
7 Jahre Neapel.
richtig,
Also
genau.
obwohl
Weil
Neapel eben kein
zwischendurch,
Protagonist war.
genau, weil zwischendurch kam ja zum Beispiel auch der AC Mailand und wollte ihn kaufen, 1987. Ja, da kamen die Mailänder und Maradona hat den Mailändern abgesagt und hat seinen Vertrag sogar um 5 Jahre verlängert. Also ich glaube, das erklärt alles, warum Maradona so gefeiert wird. Und wenn man sich jetzt einfach nur so als Pendant einfach mal Gonzalo Higuain anschaut, der dann zum größten Konkurrenten wechselt, das, ja, das ist halt, deswegen ist Maradona einfach dieser Messias, weil er immer die Vereinstreue gehalten hat und das macht ihn auch so besonders, ne? Gut.
Ich habe auch mal über einen
Ja.
Gegenspieler von Juventus eine geile Sache gelesen, und zwar der Juve-Spieler Boniek sagte: Vor dem Spiel haben wir uns in den Defensivreihen und mit den Trainern unterhalten, wie wir Diego Armando Maradona stoppen können oder sollen, denn es schien
Ja.
ja beinahe unmöglich zu sein. Und wir
Ja.
entschieden uns dann, ihn einfach mit Fouls zu stoppen und einfach auf die Beine zu schlagen, denn es war
Ja.
scheinbar die einzige Möglichkeit, ihn da außer Kraft zu setzen. Und dann hat er gesagt, aber nach 10 Minuten haben sich alle Verteidiger so angesehen und haben dann zueinander gesagt, nein, irgendwie ist es einfach zu schön, ihm beim Spiel zuzusehen. Wir machen das nicht.
Ja. Ja, das ist geil. Das finde ich richtig geil. Absolut.
Also
Ja,
sie
es war
waren
ja auch
einfach von der
so. Ja.
Schönheit des Spiels von Diego Maradona so überwältigt, sie waren quasi verliebt. Ja, wie wenn man das, so
Ja,
ein junger Bursche in die Klassenschönheit verliebt ist, so war der Verteidiger in Maradona verliebt und wollte ihn da einfach nur beim Spielen zusehen und hat ihn halt da gewähren lassen. Ja, geile, geile Sache.
absolut,
Oder
absolut.
geile Aussage zumindest, ne?
Genau. Und ja, wir haben für euch, liebe Tifosi, auch noch von unserem Neapel-Korrespondenten eine kleine Audio reingeholt, weil ja, wenn es ums Thema Diego Maradona geht, dann müssen wir auch ihn zu Wort kommen lassen. Wir haben ihn gefragt, welche Wirkung Maradona damals auf den Fußball beim SSC Neapel hatte und welche Erfolge mit ihnen alles eingeheimst hatten. Das hat er für euch kurz zusammengefasst.
Ja, hallo Sascha. Ja, Thema Maradona ist gar nicht so einfach, weil wenn man den Namen hört, wie gesagt, dann weiß man eigentlich schon Bescheid, aber ich versuche so ein paar Dinge mal zu erzählen. Ich werde mich auch nicht so lange halten. Also Maradona ist damals von FC Barcelona in der Saison 84, 85 war das, glaube ich, genau, für 6,97 Millionen zu Neapel gewechselt. Also man ist mit den heutigen Beträgen vergleicht ein Schnäppchen.
Naja.
Und ja, ist dann zu Neapel gewechselt und hat halt dort voll eingeschlagen, war bei Barcelona wohl nicht ganz so glücklich gewesen. Und in Neapel hatte er natürlich die Fans auf seiner Seite. Das Umfeld hat gestimmt und da konnte er sich natürlich auch voll, ja, konnte er seine Qualitäten auch voll einbringen. Und auch seine Persönlichkeit vor allem. Ja, Maradona hat natürlich in der Zeit, wo er bei Neapel war, ich meine bis 90, 91 war er dort, einige Erfolge feiern können, unter anderem zwei Meisterschaften, inklusive noch italienischer Pokal, Superpokalsieger und UEFA-Pokal. Also 5 Trophäen nach Neapel mitgebracht und seitdem hat Neapel ja auch nie wieder was gewonnen, außer 2013, meine ich, war das Coppa Italia mit, hier mit wem war das? Benitez, glaube ich, genau. Ja, ansonsten, Maradona ist eine schillernde Persönlichkeit gewesen, hat Neapel auch quasi die ganze Mannschaft auch mit seiner Aura einfach angesteckt und ich glaube, die wären alle für Maradona gestorben da damals in dem Team. Und ja, allein seine Präsenz auf dem Feld, war mit das Entscheidende, glaube ich, für die Erfolge. Weil die Mannschaft hat einen gewissen Charakter bekommen, eine gewisse Siegermentalität auch, die er Neapel auch eingebläut hat. Ja, und das ist eigentlich so das Wichtigste, was es hierzu zu sagen gibt. Ne? Und zum Spieler selber, ich meine, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ne? Der Name spricht ja schon für alles. Ne? Also Maradona weiß jeder, wird nach wie vor für den besten Fußballer, den besten Spieler aller Zeiten gehalten. Mit den Erfolgen, die er damals mit Argentinien und Neapel geholt hat. Einfach auch aus dem Sinne, weil er der Mannschaft auch entscheidend da verholfen hat. Ne? Der quasi Neapel alleine, fast alleine zur Meisterschaft geschossen und vor allem Argentinien auch zum Weltmeistertitel. Ne? Von daher, ja, der Spieler überhaupt und in Neapel einfach die absolute Legende. Ne? Also wenn man überlegt, dass er heute noch, wenn er in Neapel ist, dass die ganze Stadt im Delirium ist. Also, die haben dem ja auch eine Statue in Neapel gebaut.
Ja,
Also,
auch.
absoluter Wahnsinn. Ich war ja auch im Stadion gegen Barcelona, ne, und da haben die den Messi auf die Schippe genommen und haben Maradona die ganze Zeit gefeiert, ne, als das Spiel anfing. Das war ja auch Gänsehaut-Moment. Also, ja, die Audio ist doch etwas länger geworden, aber an der Stelle möchte ich mich dann verabschieden, Sascha. Ne? Also, bis dann.
Alles klar, vielen Dank, Cristiano
Danke.
Cuccarello. Und ja, ne, vergleichsweise Schnäppchen. 8 Millionen oder 7 Millionen und 6,95, knapp 7, sagen wir
Ja,
mal,
er hatte
aber ne?
die Recherche-Tools nicht zur Verfügung, muss man fairerweise
Genau,
sagen. So ein Schnäppchen war es nicht.
genau. Aber ansonsten fand ich, hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, welchen Stellenwert Maradona für die neapolitanischen Fans hat. Allein als damals der erste Scudetto geholt wurde, 1986, 87. Da war er bester Torschütze, Vorbereiter und Kapitän, Integrationsfigur der Mannschaft. Pokalsieg wurde auch noch geholt. Die ganze Stadt war im kompletten Ausnahmezustand und da wurden auch damals so Singchöre gehalten. Ho visto Maradona, so übersetzt heißt das so viel, wir haben Maradona gesehen oder ich habe Maradona gesehen, so als wäre er Gott, als wäre er ein Heiliger. Ich habe Jesus gesehen, so nach dem Motto, ne?
Ja.
Und ja, das war überragend, was damals abgegangen ist, weil damit die Tifosi sich auch nochmal vorstellen können, wie gesagt, der Norden, wirtschaftlich reiche Norden gegenüber dem armen Süden, das ist einfach eine Riesengenugtuung damals auch für viele Neapolitaner gewesen, dass sie den Scudetto geholt haben und dann auch einfach noch den besten Fußballer der Welt in ihren eigenen Reihen hatten. Ja, und du siehst ja auch, also nachdem Maradona auch da weggegangen ist, ist der Verein dann auch erstmal den Bach runtergegangen, ne?
Ja. Oder noch später durchgereicht, glaube ich, dritte, vierte Liga, bis er dann erst wieder, ja, vor
Genau.
10, 15 Jahren wieder emporgestiegen ist, ja, was natürlich auch sehr, sehr
Genau.
wichtig war für den italienischen Fußball, so ein Traditionsverein.
Ja,
Ja. Ja, Diego
absolut.
Maradona wahrscheinlich wie soll man sagen, die spannendste Figur im Weltfußball, auch eben, wie es du es zuerst angesprochen hast. Also, das eine
Ja.
Solo, das Unfassbare, an das sich jeder erinnert, dann bei derselben
Ja.
WM, dann auch noch die Hand Gottes gleichzeitig, wo er dann eigentlich
Ja.
dann wieder hinterfotzig mit der Hand hineinschießt.
Ja.
1994, dann ein paar Jahre später, wird er vom Turnier geworfen wegen einem positiven Drogentest. Wenn man ihn
Oh, Digga,
jetzt.
da war ich so enttäuscht. Da war ich so enttäuscht, ne? Der war ja mein großes Vorbild und als das rauskam, ich weiß noch, wie enttäuscht ich als Kind war. Aber erzähl weiter, ja.
Und wenn man ihn heute sieht, da fragt man sich echt, wie kann ein Mensch das Leben so wegwerfen? Denn ich habe immer Angst, wenn ich ihn auf der Tribüne sehe, dass ich live miterleben muss, vor dem TV, wie der dort stirbt oder so, weil der ist ja teilweise wie eine Drogenleiche. Also, wo
Ja,
war
ganz
das da bei der
schlimm.
letzten Weltmeisterschaft? Der konnte nicht mal mehr stehen, zwei Leute müssen ihn stützen und boah, also das ist echt Wahnsinn. Und dann
Ja.
Bilder im Flugzeug, wo er da kokst und ja, es ist
Ja.
echt Wahnsinn, so ein Fußballer und dann, was Drogen einfach aus den Menschen machen können, das ist halt sehr, sehr traurig. Aber wir wollten ja eben den Fußballer und die Magie in den Vordergrund stellen. Und ich habe auch gelesen, dass sie heute noch dasselbe Lied bei Neapel beim Aufwärmen spielen, wie sie es bei Maradona hatten. Das heißt, über 30 Jahre ist dasselbe Lied, denn da gab es ein legendäres Aufwärmen, so haben sie das genannt. Jeder Neapolitaner wird sich wahrscheinlich daran erinnern. Und zwar war es das UEFA Cup Halbfinale gegen die Bayern. Ja, die Nerven lagen blank. Spannung Ende nie. Und Diego Armando Maradona kam raus, trainierte gar nicht mit der Mannschaft, schnappte sich eine Kugel und eine halbe Stunde nur jongliert mit der Kugel, ein bisschen rumgegabbelt, Knie, Ferse, 1, 2, 3, mit dem Kopf ein bisschen. Und im Hintergrund lief Life is Life von Opus. Und das ganze Stadion hat mitgesungen und hat Maradona gefeiert, wie er die Kugel jongliert. Und seit
Geil.
diesem Tag, seit der Messias quasi beim Aufwärmen gegen die Bayern, und sie sind weitergekommen ins Finale damals, ja, ist es heute noch quasi das Lied zum Aufwärmen ist Opus, das ist, glaube ich, eine österreichische Band sogar, mit Life is Life, weil Maradona sie alle verzaubert hat. Ja, ist wahrscheinlich auch, das Lied hat einen ordentlichen Hype bekommen durch Maradona. Ich muss mich da bedanken bei ihm.
Ja, absolut. Aber ich finde, man muss halt auch einfach diese andere Seite ansprechen bei ihm, da, weil sie hat einfach seine ganze Karriere geprägt. Sein Abgang aus Neapel war halt auch nicht gerade geil, weil letzten Endes wurde er auch über des Dopings überführt. In Neapel haben sie in den letzten Jahren auch, also sie wussten alle, dass Maradona kokst, ja. Und deswegen haben die immer absichtlich seine Urinproben vertauscht, damit das nicht auffällt. Ja, das war soweit, ne? Und letzten Endes war es dann so gewesen, dass es dann doch irgendwann rausgekommen ist und dass er von der FIFA dann 15 Monate gesperrt wurde, zweimal das ganze Prozedere. Und ja, Diego Maradona hatte dann auch in Italien das ein oder andere Verfahren am Laufen gehabt. Deswegen ist er auch jahrelang nicht nach Italien gekommen, weil ihm da auch noch wegen, ich glaube, Steuerhinterziehung noch irgendwas offen war. Und er hatte auch ganz schlimme Kontakte da mit kriminellen Vereinigungen, die ihm immer wieder Koks und Prostituierten zur Verfügung gestellt haben. Ja, also da ging es richtig krass ab in Neapel. Ja. Und das Ende vom Lied war dann wirklich ein unrühmlicher Abgang. Zurück nach nee, erstmal nach Sevilla. Er war noch in Sevilla gewesen. Aber auch da hat er dann wieder ist er des Dopings überführt worden. Und dann, denke ich mal, hat das auch jeder bei der 1994er WM mitbekommen, als er wegen Drogenmissbrauchs und Alkoholexzessen und Kokainpartys immer wieder Probleme mit der Polizei hatte. Wegen dem Doping ist er auch überführt worden, nachdem er gegen Nigeria getroffen hat. Das weiß ich noch bis heute. Da habe ich gedacht, geil, Alter, Maradona ist back. Ja, und er war ja auch nochmal der Jüngste, und da habe ich den voll gefeiert, und dann kam, glaube ich, einen Tag später Maradona des Dopings überführt, und dann war ich total down gewesen, so, ne? Und der hat da Sachen gebracht, Alter. Der hat beispielsweise, die Polizei hat ihn einmal überrascht, und da hat er Kokain einfach aus dem Fenster geworfen, so, und als würde das niemand sehen, und die konnten den dann trotzdem überführen. Und ja, ich meine, es ist traurig, wie seine Karriere geendet ist, weil die Karriere ist auch mit einer Sperre geendet. Und er hat dann einfach gedacht, ah ja gut, wenn ich jetzt eh gesperrt bin, scheiß drauf, dann beende ich auch gleich meine Karriere. Und was danach abging, weiterhin Drogenmissbrauch, Entzugskliniken, Fettleibigkeit, leider ein Herzinfarkt sogar, eine Magenoperation. Mehrfach stand er schon kurz vor dem Tod. Und eine Zeitung hat ihn sogar schon mal versehentlich als tot vermeldet. Und also Alter, das ist wirklich, der lebt wirklich das Leben eines Popstars, kannst du fast sagen, ne? Und trotz alledem muss man sagen, und zu der Gruppe gehöre ich auch, ich bin ein Riesenfan von Maradona. Und Maradona hat auch ein Riesenego. Aber ich gehöre auch zu dieser Gruppe, die seine Fehler einfach nicht sehen wollen und nur das Gute in ihm sehen, ne? Und weil er hat, guck mal, Digga, er hat ja auch dieses Arroganzanfall gegenüber von Thomas Müller gab, falls du dich erinnerst, bei der WM 2008 war das, glaube ich, oder 2014, wo er Trainer von Argentinien war und dann die Pressekonferenz verlassen hat, weil er mit so jemand Unbedeutendem wie Thomas Müller da interviewt wurde. Erinnerst du dich?
Nein,
Hast du das
nein,
mitbekommen, ne?
nein.
Und da habe ich, weißt du, das sind so Sachen, ich finde die höchst abstoßend, aber er hat dann auch wieder eine andere Seite. Schaut euch unbedingt bei Netflix mal so eine Serie über Maradona, wo er Trainer bei einem mexikanischen Zweitligisten war. Da siehst du auch wieder die andere Seite. Er ist einfach ein absoluter liebe Mensch und total herzlich zu jedem einzelnen Spieler gewesen. Er hat fast jeden Spieler umarmt und geküsst nach jedem Spiel und bei jedem Treffen vor dem Training alle umarmt, geküsst. Hat mit denen, wenn die
Ja,
gewonnen haben,
weil
hat
er
er.
angesoffen war. Das hat schon gesagt, er war dann angesoffen. Das ist wieder
Angeblich
eine
war er
rosa-rote
clean. Ja, gut,
Fanbrille.
kann sein,
Voll
kann
auf
sein.
Koks und du glaubst, der ist so liebevoll.
Kann sein. Aber was ich cool fand, du hast einfach gesehen, die Spieler haben ihn auch verehrt bei den mexikanischen Zweitligisten und es war halt auch immer cool zu sehen, wenn die gewonnen haben, dann hat Maradona dann auch immer mitgefeiert. Der hat dann auch immer für die getanzt in der Mitte und die haben drumherum ihm so zugejubelt und er ist einfach ein saulustiger Vogel, ja. Und irgendwie gehörst du zu dieser Gruppe, die einfach nur das Gute in dem sehen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Kannst du da noch unterscheiden oder bist du da genauso blind wie ich und hast die rosa-rote Brille
Nein,
an?
nein, ich muss sagen, leider hat er wirklich in den letzten Jahren hat er bei mir wirklich einen massiven Bonus eingebüßt und er war
Ja.
schon wieder schwerer getan, den Fokus bei Maradona zu finden, weil seine Eskapaden und seine aktuelle Lebenslage halt schwierig war, da wieder den Fußballer in den Fokus zu stellen. Aber
Ja.
wenn man sich das Ganze bewusst macht, was er für den Fußball nicht nur in Italien, sondern weltweit getan hat, dann mag man ihm das auch verzeihen. Ja. Ja, es gibt wahrscheinlich viele, die drogenabhängig sind und da schwer wieder rauskommen. Und für Maradona war es natürlich auch eine Drucksituation und mit Koks ist es auch leichter zu spielen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, Koks ist
Ja,
auch
das
eine
kommt so
miese
jetzt ins.
Droge, ne?
Ist in so einem Strudel drinnen, ja, dann mit Mafia und alles, war wahrscheinlich auch nicht leicht, aber stell dir mal vor, er wäre nicht drogenabhängig gewesen und hätte die ganzen Eskapaden nicht gehabt, dass hätte der Typ noch alles gewinnen können. Aber ich
Das ist
denke,
es. Das ist es, René. Und
ja.
das habe ich auch eben gemeint, als ich das mit Ronaldo angesprochen habe, der einfach bis ins hohe Alter immer noch Bock auf Fußball hat und immer noch so ehrgeizig ist. Und bei Maradona war es dann halt, ja, eigentlich Ende der 80er, Anfang der 90er war es vorbei bei ihm, ne? Sagen wir, Anfang der 90er war es dann bei ihm vorbei.
Ja,
Ne?
aber ich denke, wir haben jetzt echt schon in dieser Folge auch wieder extrem lange überzogen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Und ich denke, wir haben jetzt
Ja,
auch
absolut.
einen
Ja.
rühmlichen Abschluss gefunden. Das
Yes.
Projekt, was wir uns da angetan haben. Ich hoffe,
Yes.
die Tifosi verzeihen uns, wenn der ein oder andere Spieler den ein oder anderen Platz nicht dort ist, wo sie sich erhofft gehabt haben. Uns ist bewusst, wir können es
Genau.
nicht jedem recht machen. Wir haben das
Ja.
versucht, so neutral wie möglich zu behandeln, haben viele Komponenten mit einfließen lassen. Die Titel,
Ja.
vor allem die Titel in Italien. Dann haben wir uns natürlich auch verschiedenste Artikel, Zeitungen, die natürlich auch, nicht nur wir, ranken Spieler, verschiedenste andere Zeitungen haben das auch getan oder jede Zeitung in Italien hat das einmal gemacht, die besten 100 Spieler. Haben das alles mit einfließen lassen, haben versucht, es so neutral und so gut wie möglich zu verpacken. Aber es geht auch nicht nur um die Reihenfolge. Ja, uns ist es prinzipiell auch darum gegangen, den Legenden auch wieder Platz zu geben und sie wieder zu präsentieren, dass sie auch wieder in den Gedanken der Follower präsent sind, der Serie A-Liebhaber. Viele Spieler, die wahrscheinlich einige gar nicht gekannt hatten, wie ein Mazzola, wie ein Riva war, wie ein Giuseppe Meazza war. Ich will jetzt gar nicht alle erzählen, aber nur einige, ob es ein Nordahl war, ein
Ja.
Scirea. Ja, ich denke, ja, auch ein Verpasten oder ein Maradona haben jetzt viele nicht spielen gesehen.
Ja.
Dass man sich einfach das wieder hervorruft, dass der italienische Fußball nicht nur aus den letzten 20 Jahren besteht, nur weil ich vielleicht selbst jetzt gerade 16 bis 35 bin, sondern viel, viel weiter nach hinten. Und ich hoffe, wir hatten dann mit den 33 Spielern, die wir alle vorgestellt haben, die wir alle präsentiert haben, da für jeden Follower ein bisschen ein Output dabei gewesen. Und es hatten auch eine Menge Spaß. Also wir vor allem bei der Recherche jetzt war es aber auch stark. Und wir werden das jetzt auch eine geistige Erholung gönnen, haben wir ja gesagt, jetzt mal eine Woche. Das können wir jetzt
Ja.
somit auch ankündigen und machen so ein bisschen Brainstorming. Wir werden in 2 Wochen sicher wieder was abliefern, haben auch da schon die eine oder andere Idee. Aber um sich wieder in den Fokus oder den Fokus wieder zu finden, machen wir jetzt mal ein kurzes Break von einer Woche. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Ansonsten müsst ihr halt die alten Podcasts nochmal reinhören. Vielleicht habt ihr den noch nicht fertig gehört. Da geht es nicht nur darum, dass ihr jetzt noch vorspult, damit ihr die Top 5 gehört habt, sondern auch in den anderen Podcasts haben wir die ganzen Spieler auch noch präsentiert, also immer und dargestellt, was waren ihre Stärken, Schwächen und was hat sie ausgezeichnet. Ja.
Bravo, René. Ja, hast du sehr schön angesagt und dem Ganzen ist nichts hinzuzufügen und Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns noch schnell bei unseren
Partnern,
Partnern und
genau.
dann machen wir einen Abflug.
Ja, absolut, genau. Also vor allem vielen Dank unseren Patreons, die uns unterstützen. Vielen Dank euch und wir freuen uns über jeden
Ja,
weiteren. Dann unsere
absolut.
Partner, unsere gerade neu dazugekommene Partner Create Football, sehr, sehr coole Instagram-Seite, haben noch eine eigene Homepage, die sich viel mit Statistiken beschäftigen. Vielleicht haben wir auch mal gemeinsames Podcast-Projekt in den nächsten Wochen, Monaten oder so, das sehen wir noch. Kicker Pass von Instagram, Kick Fieber auf jeden Fall, wo Sascha ja auch Blog schreibt,
Genau.
90plus.de, wo wir die Anbindung haben auf OneFootball, dann der Vienna Club, DOC Vienna, dann Nerva Zürich und Forza Inter Germany von Björn Hauer, den wir heute gehört haben, Milan Total, Milan Total TV, Tourarausch.net und natürlich auch Chico muss erwähnt werden, der uns eine tolle Audio zugesendet hat von
Genau, vielen Dank.
für Neapel. Ja, ich
Yes.
denke, dann haben wir es.
Alles klar. Ich bitte Fussi. Dann hört ihr uns in 2 Wochen wieder. Lasst euch überraschen vom Thema, was wir für euch ausgewählt haben. Und ja, bis dahin, haltet euch wacker und ja, ci sentiamo, alla prossima, ciao.
Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.